Ja gut, Tag allerseits beim Mietwagen-Podcast. Ja, Herrschaften, mein Name ist Markus Kafka und ich bin hier Host und Chauffeur in Personalunion. Mittlerweile hat sich's rumgesprochen in der Prominenz, dass ich sie gerne irgendwo aufgabeln kann und dann von A nach B kutschiere. Und jetzt hat das auch Vincent Weiß gemacht. Er hat mir geschrieben vor ein paar Tagen, er ist in Berlin und hat hier Termine. Und wir haben jetzt vereinbart, dass ich ihn in Prenzlauer Berg aufgable und dann zu seiner Tourmanagerin bringe. Und da bin ich jetzt eigentlich am vereinbarten Treffpunkt. Ich kann ihn noch nicht sehen, aber wahrscheinlich sollte ich dafür aussteigen, damit er mich auch findet. Also, ich gehe jetzt mal kurz hier auf den Bürgersteig und mache mich bemerkbar. Und dann geht's auch gleich schon los, die Fahrt mit Vincent Weiß durch Berlin.
Mietwagen, ein Live Nation Podcast, powered by Ubeco.
Vincent, hallöchen.
Schönen guten Tag.
Endlich haben wir mal das Vergnügen.
Ja.
Es ist mir eine große Ehre und ein Vergnügen, gleichermaßen dich jetzt ein Stündchen durch Berlin zu kutschieren. Wir fahren als erstes zum Tempodrom. Da hattest du deinen letzten Auftritt in Berlin. Ja. Und dann geht's weiter in die Max-Schmeling-Halle. Da hast du deinen nächsten.
Genau.
Der ist dann richtig groß schon, Mensch. Und dann liefere ich dich ab bei einer von dir durchgegebenen Adresse, die ist streng geheim.
Ja, ist meine Tourmanagerin. Also
okay.
Die Adresse ist geheim, aber wo ich hin muss, ist natürlich nicht geheim. Also
deine Tourmanagerin, ja, mit genau. Der gibt es natürlich jetzt auch eine Menge zu klären.
Genau, das gibt viel, viel Redebedarf. Aber ja, ich freue mich auch, dass wir endlich mal zusammen was zu tun haben. Ich kenne dich ja tatsächlich schon ein bisschen länger, als ich noch gar nichts mit Musik im Schirm hatte.
Naja.
Durch Funk und Fernsehen.
Ja.
Und jetzt darf ich mit dir durch Berlin cruisen.
Ich hätte dich natürlich fragen müssen, ob nicht vielleicht du selbst fahren möchtest. Ne? Du bist ja ein ganz großer Motorista.
Ja, tatsächlich. Ich habe auch kurz überlegt, aber ich dachte mir, ich fahre ja wirklich so viele Kilometer im Jahr und fahre ja alles jetzt sogar dieses Jahr nicht mehr im Nightliner mit, sondern alles mit dem Auto alleine oder mit dem Motorrad, dass dann mal eine Stunde kutschiert werden doch auch mal gar nicht so eine blöde Abwechslung ist.
Okay, Frage, die wahrscheinlich nicht allzu weit hergeholt ist. Hast du im Moment einen Führerschein?
Ja, habe ich. Das kommt auch immer so negativ rüber, wenn Leute sagen, dass ich so viele Punkte habe. Und ich habe letztens ganz viel Kritik dafür bekommen, was für eine Vorbildfunktion, der hat Punkte und so, das kann doch nicht sein. Ich meine, das kann doch passieren. Also, und diese ganzen Punkte sind gekommen, weil ich bei der ersten Tour den Tourbus selber gefahren bin.
Wir hatten so einen Sprinter. Blitzer rein, oder?
Und dann habe ich ja, ich bin ja nachts um 2 erst losgefahren, bis um 6 morgens total übermüdet in die nächste Stadt. Und dann Tempomat 130 und so halt auch durchgebrettert. Schneller als 130 konnte der Sprinter nicht. Und dann natürlich in jeder 100er-Zone. Alle Fotogeräte mitgenommen, die es so gab.
Da kommt
es aber zusammen. Es ist jetzt schon 3 Jahre her, von daher sind die Punkte mittlerweile auch wieder ausgelöscht. Was gut ist, weil meine Schwester macht bald Führerschein mit begleitetem Fahren. Und das darfst du ja nur machen, du darfst dich als Begleitfahrer nur angeben, wenn du keine Punkte hast.
Ah, die ist 16, oder?
15 jetzt, genau.
15 fängt wird
jetzt
16?
Bald an. 16 okay. Macht den Führerschein und da fällt meine ganze Familie leider raus. Ich bin der Einzige, der jetzt eine weiße Weste quasi hat.
Oh, dann seid ihr rasante, also deine Mutter und die fährt gerne rasant, ne?
Ja. Ja, ich glaube, das habe ich so ein bisschen auch von der. Die ist früher auch so Rennmaschine gefahren, Motorrad und fährt auch sehr sportliche Fahrzeuge durch die Gegend. Mein Opa aber auch. Mein Opa hat sogar eine 30er-Zone genau vor seiner Nase, wo immer Blitze sind. Und er schafft es auch 2-mal am Tag durchzufahren.
Wow.
Wird beim Hinweg zum Einkaufen geblitzt und beim Rückweg. Und regt sich dann tierisch auf.
Oh,
obwohl es eine Straße, also eine Querstraße von seinem Haus ist.
Gut, er fährt halt einfach gerne zügig, ne? Und will es nicht so recht akzeptieren, dass da Tempo 30 ist.
Ja, wahrscheinlich kriegt er auch noch Feuer von meiner Oma hin und dann Hintern.
Ja.
Dass er zusehen soll, dass er den Einkauf ranbringt. Die hat nämlich die Hosen zu Hause an.
Alles klar.
Aber ja, ich habe Führerschein, ich habe keine Punkte gerade und ich möchte auch eigentlich keine mehr haben.
Gut, dann ist es vielleicht die Stunde, wo du auf jeden Fall vermeiden wirst, Punkte zu kriegen, indem du auf dem Beifahrersitz bleibst.
Ja.
Ist ja dann nicht so verkehrt. Aber hier so, wenn du dann fährst, fährst du dann auch gerne rasant? Also natürlich immer.
Genau, also wenn die Verkehrsregeln das hergeben. Also wenn ich jetzt auf der Autobahn bin, ich fahre meistens immer nachts, weil ich dann auch freie Strecken habe. Und es gibt doch mehr freie Autobahnen, als man irgendwie denkt, weil alle sagen, hey, durch die ganzen Baustellen, durch die ganzen Begrenzungen kann man doch eh nicht mehr offen fahren.
Ja.
Aber das ist schon echt lange Strecken. Also ich fahre dann auch, also wenn ich jetzt, dann fahre ich 130 und fahre ich mal Tempomat. Aber sobald es offen ist, fahre ich dann offen. Und dann meistens so Ü300.
Puh, aber jenseits der 300, da wird es dann natürlich schon. Also da muss man ein sehr sicherer Fahrer sein.
Ja.
Gut, wenn du so viel fährst.
Ja, ich war auch schon ab und zu auf der Rennstrecke, Rennstreckentraining gehabt mit beiden, also mit beiden Gefährten auf vier Rädern, auf zwei Rädern und schon ein bisschen Fahrpraxis habe ich ja jetzt auch durch meine, ich weiß nicht, Führerschein habe ich jetzt 8 Jahre lang.
Ja.
Und fahre so 80, 90, 100.000 Kilometer im Jahr. Kommt schon ein bisschen was zusammen.
Wenn du jetzt nicht Musiker wärst, wäre Profi-Rennfahrer eine Option?
Ich habe tatsächlich mal ein Tagebuch von mir gefunden, oder eher gesagt kein Tagebuch, sondern so ein Freundschaftsbuch mit aus meiner alten Schule. Also, da war ich noch in der Grundschule und da stand Traumberuf Rennfahrer tatsächlich drin.
Ah.
Und ich meine, hobbymäßig mache ich das ja. Ich bin ja mit dem Motorrad ab und zu auf der Rennstrecke und in Frankreich immer. Aber es ist wirklich jetzt gerade hobbymäßig. Ich glaube auch beruflich wäre das, habe ich glaube ich auch ein bisschen spät angefangen. Die meisten, die ja irgendwie in die Rennfahrergeschichte gehen, fahren ja mit klein auf an schon Kart. Und sind da irgendwie aktiv im Sport, Motorsport unterwegs.
Das habe ich aber ja. Hast du so einen Motorsport-Führerschein, so eine Lizenz fürs Motorradfahren?
Also Rennsport-Lizenz braucht man gar nicht. Also wir können einfach, das ist natürlich auch freies Training immer nur, ne? Wir machen immer nur Zeitfahrrennen. Also ich fahre jetzt wirklich keine Rennen. Kann sein, dass man da eine Lizenz braucht, aber wir gehen immer wirklich auf die Rennstrecken mit dem Trainer, machen richtig Kurvensektionen, machen danach am Ende freies Training, dann am ganzen nächsten Tag freie Zeitrennen.
Oder also, du fährst Rennen mit deiner Rasermama.
Genau.
Habe ich gehört.
Ja, ist auch schon mal passiert, ja. Auf der Autobahn. Tierisch Anschluss bekommen danach.
Von ihr?
Ja.
Weil du schneller warst?
Ja, sie ist im Auto gefahren, ich mit dem Motorrad. Dann habe ich mir natürlich mal Spaß gemacht, sie zu überholen, irgendwo auf der Raststelle zu warten, sie vorbeifahren lassen und dann wieder zu überholen. Und da war sie etwas...
Finde
Mama nicht so witzig. Nee, Mama findet es eh nicht so witzig, dass ich so zügig unterwegs bin. Aber ich sage auch mal, von wem habe ich es denn? Keine Mama findet es gut. Schon gar nicht, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Das findet, glaube ich, die ganze Familie nicht so witzig. Und gerade auch meine ganzen Mitarbeiter mittlerweile, mit denen man auf Tour ist. Wenn ich sage, ich komme mit dem Motorrad zum Festival, dann stehen natürlich immer alle da und sagen, spielen wir heute Abend oder nicht? So, das ist natürlich auch mal ein bisschen, die finden das alle nicht so witzig. Meine Plattenfirma will mir es eigentlich auch verbieten. Aber irgendwo hört es auch mit dem Verbieten, glaube ich, auf, so mit dem Freizeitspaß. Man darf ja dann, wenn man es nach denen gehen würde, kein Snowboard mehr fahren, kein Motorrad fahren, kein Fallschirmspringen, keine Extremsportarten.
Ja, das ist das, was dann auch so Fußballprofis selten machen dürfen. Ne?
Genau.
Wird ja auch alles verboten.
Ja, da kann ich ja verstehen.
Ja, so eine Verletzung ist halt was anderes. Du könntest wahrscheinlich schon...
Mit einem gebrochenen Arm könnte ich auf jeden Fall auf die Bühne springen.
Ja. Aber klar, du sagst schon, Mama hast dir so ein bisschen in die Wiege gelegt, insofern darfst du sich jetzt auch nicht beschweren.
Ja. Ja, meine ganze Familie fährt auch Motorrad, also ich komme da echt aus einer motorsportlichen Familie.
Apropos Familie, wie ist denn im Moment deine Wohnsituation? Das Letzte, was ich nämlich gehört habe, ist, du hast wieder zeitweise zu Hause gewohnt?
Genau. Also ich habe mir vor 4 Jahren wollte ich mir eigentlich was in meiner Heimat suchen, irgendwie zum Wohnen.
In Schleswig-Holstein?
Genau, in Schleswig-Holstein im Norden, auf dem Dorf, da wohnen 300 Leute. Habe ich auch getan, habe ich dann gemerkt, dass ich das nicht nutzen kann, weil ich nicht da bin. Und immer in den Norden zu fahren, ist halt echt auch eine Weltreise.
Ist ja nichts.
Und deswegen hat sich das nicht so gelohnt. Da wohnen jetzt meine Mama und meine Schwester. Da schlafe ich immer, wenn ich zu Hause bin, im Kinderzimmer meiner kleinen Schwester im Bett. Meine Schwester schläft dann bei meiner Mama im Zimmer. Das ist so gerade die Wohnsituation. Und ich habe auch mal kurz in Berlin gewohnt, vor 1,5 Jahren. 1 Jahr, 3 Viertel mittlerweile. Habe die Wohnung aber auch gekündigt, weil ich dachte, ich zahle Miete und bin nur 2-mal im Monat zu Hause. Das macht nicht wirklich Sinn.
Ja.
Und bin eh jeden Tag in einer anderen Stadt und kriege dann meistens von den Veranstaltungen von... So wie heute hatte ich einen Dreh, heute Vormittag, hab dann von denen Hotelzimmer bekommen und wohne einfach jetzt im Hotel. Jetzt hab immer nur einen Rucksack dabei, ein Handgepäck. Wasch den dann im Hotel oder irgendwo, wo ich halt gerade bin, wenn ich bei Freunden bin, wasche ich es da kurz. Und komm gerade mit einem 60 Liter Rucksack sehr gut um die Runden. Und wohne dann im Tourbus und im Hotel. Aber ich suche mir jetzt auch mal wieder ein eigenes Bett, weil das hat, also 1,5 Jahre war das cool. Mittlerweile bin ich immer so ein bisschen, wenn meine Band nach der Tour sagt, oh, jetzt mal wieder aufs eigene Sofa, ins eigene Bett, bin ich mal ein bisschen neidisch.
Wollte gerade sagen, also ich meine, das ist natürlich ein sehr pragmatischer Ansatz, wenn du eh nur unterwegs bist, dass du sagst, da brauche ich eigentlich keine Wohnung und wenn dann zwischendurch mal Pause ist, dann kann ich ja auch wieder zu Hause wohnen, aber man will ja dann schon irgendwann auch mal so seinen Ort haben, an dem man sich zurückziehen kann, seine Ruhe haben kann und den man sich so einrichten kann, wie man möchte.
Ja.
Was wäre denn dann so perspektivisch die Stadt deiner Wahl?
Oh, bei mir würde es wieder aufs Dorf gehen. Also wenn ich mich jetzt so wirklich entscheiden könnte, ich würde gerne, wenn ich zu Hause meine Ruhe haben, würde ich irgendwie aufs Dorf wieder. Da muss von mir aus auch im Umkreis von 5 Kilometern gar keiner wohnen.
Stresst dich Berlin?
Ich finde es immer geil zum Arbeiten hier, weil hier einfach die Möglichkeiten so groß sind und auch so viele Leute hier wohnen, mit denen man Musik machen kann. Deswegen habe ich den Wohnort, glaube ich, auch mal gewählt, weil meine Plattenfamilie ist mein Verlag. Aber ich finde es einfach, ich bin es nicht so gewohnt, in so einer großen Stadt zu wohnen. Weil man einfach, wenn ich hier zum Beispiel von A nach B fahre, brauche ich manchmal 50 Minuten, da fahre ich von mir, von meinem Dorf bis nach Hamburg. über 80 Dörfer.
Das stimmt.
Die ich dann, da haben wir auch, da waren, das ist für mich eine Weltreise. Die ich dann, da fahre ich durch ganz Schleswig-Holstein.
Ja.
Und hier fahre ich von A Berlin nach B Berlin. Und halt immer im Verkehr, ich finde keinen Parkplatz. Also ich finde die Dorfsituation aber für mich so ein bisschen entspannter.
Wie darf man sich denn deine Kindheit auf dem Dorf vorstellen? Also du bist ja mit Mutter und Schwester aufgewachsen im Prinzip.
Ja.
Wie sah denn es bei euch so aus, so der Alltag?
Ich war ja in der Schule, meine Mom war ganz Tag arbeiten. Meine Schwester war dann, weil die noch ein bisschen jünger war, bei einer Tagesmutter. Und ich habe meine Freizeit dann sehr viel mit Sport verbracht. Ich bin 13 Jahre Skateboard gefahren, das war immer so meine Freizeitaktivität.
Stimmt, du bist ja so ein Pro eigentlich fast, ne?
Ja, war auch nicht, aber eine Zeit lang konnte ich das ganz gut. Jetzt mittlerweile wird man leider auch im Alter ein bisschen vorsichtiger. Und
geil,
mittlerweile im Alter sage ich mit 26, das ist echt ein bisschen komisch. Ja, aber ich meine, selber das merkt man. Also, dass ich mittlerweile vor Treppengeländer stehe, wo ich mit 16, 17 rangesprungen bin. Jetzt stehe ich davor und denke so, auf gar keinen Fall würde ich jemals da ranspringen.
Ja.
Weil man einfach zu viel nachdenkt mittlerweile. Was ja auch wahrscheinlich der Gesundheit gar nicht so abtut. Aber ja, ich hatte mir dann irgendwann, habe ich zum Weihnachten mal ein Mountainbike bekommen. Damit konnte man ganz gut von Dorf zu Dorf kommen, weil sonst die Busse immer nur einmal, zweimal am Tag gefahren sind. Und natürlich auch teuer war, ne? Als Schüler, wenn du irgendwie Taschengeld hast, dann überlegst du ja dreimal, ob du 2,50 Euro für eine Busfahrt zahlst oder nicht. Oder ob du lieber dich aufs Rad steigst und hast du am Ende noch, kannst mit deinem Freund noch einen Döner essen gehen.
Ja.
Das war dann so der bessere Weg. Aber auf dem Dorf, macht man alles, was man im Dorf so macht. Baumhäuser gebaut, einen Teppich reingebaut, weil man dachte, ich mach's mir richtig gemütlich. Nach 3 Wochen gemerkt, dass wenn Regen fällt, dass so ein Teppich, der das nicht lange mitmacht und der ganz schnell anfängt zu schimmeln. Aber es waren alles Erfahrungen, die man auf dem Dorf ganz geil gesammelt hat. Und viel Fußball gespielt, auf dem Bolzplatz, auf dem Dorf mit Freunden immer. Es war schon, ich habe das auf dem Dorf echt genossen. Und ich würde meine Kinder, glaube ich, auch gern auf dem Dorf großziehen. Wobei natürlich die Großstadt als Kind viel mehr Möglichkeiten bietet. Ich dachte als Kind dann immer, Mann, ich muss in die Großstadt, da kann man so viel mehr machen. Kann man so viel mehr Freizeitaktivitäten haben. Weswegen ich dann mit 18 auch in die Großstadt gezogen bin, nach München. Aber jetzt merke, dass ich doch irgendwie das Dorf, ja, ich bin einfach ein Dorfkind. Ich mag dann das Dorf dann doch lieber.
Wie lange warst du in München?
München habe ich 3 Jahre gewohnt. Berlin 1,5 Jahre. Und jetzt 1,5 Jahre gar nicht.
Was hast du in München gemacht?
Da habe ich angefangen, die ersten Songs zu schreiben. Meinen Produzenten habe ich da kennengelernt. Schon während meines Abis. Genau, ich habe mein Abi in Schleswig-Holstein gemacht. Bin am Freitag dann zum Flughafen nach München geflogen. Songs geschrieben, Samstag, Sonntag, Sonntagabend oder manchmal auch Montag früh zurück und dann zur Schule.
Über welches Jahr reden wir da?
Letztes Schuljahr, 13. Klasse.
Das war,
Da war ich 18, glaube ich. 18. 18, okay. 19.
20, 10, 11. Also noch bevor du bei DSDS warst.
Relativ zeitlich, also die Dreharbeiten sind ja auch noch mal ein halbes Jahr versetzt zu der Ausstrahlung.
Mhm.
Aber so, das hatte so ungefähr fast den Anschluss, ja. Als ich bei DSDS bei den Dreharbeiten war, kurz danach, weil ich da oft auch Leute kennengelernt habe, mit denen ich dann irgendwie Kontakt geknüpft habe, bin ich dann in diesem halben Jahr, bevor es ausgestrahlt worden ist, schon nach München gependelt und habe da versucht, Musik zu machen.
Mhm. DSDS war okay für dich, aber
ja.
Man kann ja nicht sagen, so dass DSDS jetzt dafür verantwortlich ist, ursächlich, wo du jetzt stehst.
Nee, auf gar keinen Fall. Es war eine coole Erfahrung, finde ich, weil ich konnte halt einen gratis Urlaub machen auf Curaçao, während meine ganzen Klassenkameraden in Matheunterricht war, weil ich von der Schule auch beurlaubt wurde. Und war natürlich mal cool, so eine Fernsehshow zu sehen, wie das alles so funktioniert, weil man da sich ja gar keine Vorstellung von hat, wenn man wirklich als Außenstehender nie was mit Fernsehen zu tun hat oder in so eine Produktion eintauchen darf. Aber danach habe ich ja echt, also ich hatte, glaube ich, nach DSDS 10.000 Follower und habe dann ja auch alles auf Eis erstmal gelegt, weil ich dann in München gar nicht sicher war, will ich überhaupt noch Musik machen. Ich habe dann ja 1,5 Jahre Filialleitung im Restaurant gemacht, eine Zeit lang in New York gewohnt, da gemodelt, also ganz viel ausprobiert, was ich irgendwie so machen möchte in meinem Leben. Und dann erst, als unter meiner Haut rauskam, entschieden, ey, alles klar, das ist der Weg, den ich jetzt wirklich total einschlagen werde und alles auf diese Karte setze.
Wie ist denn das genau passiert mit unter meiner Haut? Du hast ja diese Coverversion, hast du bei YouTube hochgeladen?
Ja.
Und was war denn dann so das weitere Prozedere?
Das war ganz, ganz verrückt für mich, weil ich, dieses Cover habe ich hochgeladen, als ich beim Elif-Konzert war. Und direkt am gleichen Abend vom Elif-Konzert nach Hause das Cover aufgenommen, wirklich ganz, ganz rough, ne, Klavier eingesungen, Kamera aufgestellt, zweimal gedreht, zusammengeschnitten, hochgeladen. Und dann war ich irgendwann im Urlaub und mir haben Freunde aus Deutschland einen vom Festival einen Mitschnitt geschickt, die sie gerade auf dem Festival sind, und ganz viele Leute diesen Song von mir singen. Also ich hatte dann war natürlich diese Hausversion da, ne, von dem DJ, so ein Bootleg.
Ja.
Aber meine Stimme ganz klar zu erkennen. Ich dachte so, ja, das kann ja gar nicht sein, das muss irgendein Fehler sein oder so. Da hört sich jemand an wie ich. Und dann habe ich da erstmal erfahren, dass das irgendwo gespielt wurde, dass sich das irgendwelche DJs runtergeladen haben von YouTube, die Spur, ohne zu fragen, und das einfach mal probiert haben. Aha. Und als die gemerkt haben, dass es bei den Festivals gut ankam, beim Publikum, wo sie es einfach nur getestet haben, diese Version, haben sie mich dann bei Facebook angeschrieben und gefragt, hey, wollen wir da nicht mal probieren, eine offizielle Version draus zu machen und das den Song rauszubringen, als gestörter Begeil featuring Vincent Weiss dann damals.
Ja.
Und dann mach ich dann, ja klar, warum eigentlich nicht? Und die Version auch, die da entstanden ist, die habe ich in München bei meinem damaligen Manager im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, mit dem Mikrofon einfach aufgenommen. 200€ Mikrofon gekauft, da aufgenommen, ganz, ganz rough hingeschickt, und das ist dann die Version, die im Radio gelandet ist.
Ja, geil.
Also es war echt cool, dass man so, ja, aus dem Schlafzimmer in die Charts quasi, es war echt eine ganz, ganz geile ganz geile Erfahrung.
Du hast ja dann auch im Zuge dessen, hattest du deine ersten Auftritte.
Ja.
Und da warst du aber erstmal nur die Stimme von diesem gestört, aber geil Song, und dann haben sie dich wahrscheinlich aber, wie sie es gehört, so in Dissen verbucht, oder?
Genau, ja. Ja. Meinen ersten Auftritt gehabt mit gestört, aber geil zusammen bei deren Weihnachtsfest. Das machen die mal in Erfurt in der Heimat. Da waren dann 5000 Leute. Das war mein allererstes Mal vor Leuten singen. Also vor Live-Publikum. Boah, da ging mir schon echt der Stift. Da habe ich vorher auch 6 Jägermeister und 6 Bier getrunken, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Ich habe mich einfach nicht getraut.
Okay.
Ich hatte richtig Angst. Und dann war es aber richtig gut. Also es hat richtig Spaß gemacht. Die Leute sind dann abgegangen, war natürlich ein sehr dankbares Publikum auch. Und das war richtig cool. Und dann, genau, bin ich als die Stimme von Vincent Weiss, war natürlich tausendmal günstiger als das DJ-Duo einzuladen, habe ich dann halt meine Wochenenden damit verbracht, mir irgendwie ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen, indem ich in Clubs nachts um 2 aufgetreten bin und 3 Songs gesungen habe. Und dann Freitag
mit,
von der Arbeit.
Mit Playback dann?
Genau, mein Manager ist mitgekommen, wir haben die Instrumental dann, das Instrumental auf dem USB-Stick geladen,
ja,
das in das DJ-Pult gesteckt. Die drei Songs abgefeuert, ich habe drüber gesungen und dann ein bisschen versucht, meine Stimmung zu machen, so gut es ging.
Das kann natürlich ins Auge gehen, ne?
Das ging auch ein paar Mal ins Auge, ja. Das ist tatsächlich.
Ich denk's mir fast. Man wird halt dann in irgendwelche Dorfdissen gebucht, ne? Und da kann ja alles musikalisch passieren. Also entweder du landest auf einer Schlagerparty oder es ist ein knallharter Techno-Rave. Hattest du wahrscheinlich alles im Portfolio?
Hatten wir alles, ja. Es war echt viel dabei. Vor allem war es ja auch so, dass du, wenn ich jetzt zu einer Show gehe und so, macht man ja richtig Soundcheck und so, pegelt alles ein. Da ist natürlich so eine Disse ist natürlich nicht für Live-Musik ausgelegt. Ne? Ja. Da ist natürlich das Fieps und Pieps an allen Ecken. Dann beschwert sich natürlich das Publikum, dass es bei mir fiepst und sagt, oh, was macht der da auf der Bühne? Ist ja seine Schuld. Ist ja immer natürlich der Künstler dann irgendwie, der angeprangert wird. Aber es war trotzdem, glaube ich, wichtig für mich. Wichtig für mich, das mitzumachen und diese ganzen Live-Erfahrungen zu sammeln und auch diese ganzen, das kriegt ja keiner mit. Alle denken ja bei mir, ich bin, ne, eine Single rausgebracht und sofort erfolgreich gewesen, habe da ja die großen Shows gespielt. Aber dass ich da ein Jahr lang durch alle großen Diskotheken in wirklich ganz Deutschland getingelt bin, und mich da nachts um 2 auf die Bühne gestellt habe, jeden Samstag, jeden Sonntag. Nee, jeden Freitag, jeden Samstag. Bin Sonntag dann völlig fertig nach Hause und am Montag wieder gearbeitet. Das war echt ein Hardcore-Jahr. Aber war geil. Aber waren auch Fehlbuchen dabei, ja. Wir kamen auch mal an so eine Rave-Party rein. Da lief halt super schnelle Musik und alle sind da abgegangen wie die Zäpfchen. Dann hieß es, jetzt kommt Special Live-Auftritt von Vincent Weiss, und ich habe dann angefangen, unter meiner Haut zu singen. Was denen da viel zu langsam war, und dann ist die Tanzfläche sowas von schnell leer geworden. Die Leute alle abgehauen. Einige noch von der Bühne, vom Publikumbereich unten noch zur Bühne gerufen, dreh das mal schneller, wir können hier nicht tanzen, und mich da rausgepfiffen.
Weil unter meiner Haut läuft auf was, 100, 121, 122 BPM oder so?
Ja, ich glaube 126.
126 doch.
Aber so, ja, diese klassische, so ungefähr diese House-Range, ne, in der man sich da bewegt, das sind ja immer diese 120 bis 130er, ja, Bereich.
Aber da war dann hier
Gabba. Die wollten gesagt schon so 15 bis 20 BPM, glaube ich, noch drauf haben, so. Und ich stehe da oben und spiele, ich konnte ja nichts. Ich habe ja weder DJ-Skills gehabt, dann noch irgendwie Gesang. Ich natürlich ganz völlig am Zittern gewesen, war einer der ersten Auftritte. Und wie willst du da reagieren in der Zeit?
Oh, yeah.
Nee, kann ich nicht. Und dann kannst du ja nicht sowas sagen, ich habe nur das eine Playback dabei. Also es ist ja auch irgendwie ein bisschen eine blöde Antwort dann. Aber es war ganz, ganz unangenehm. Aber waren auch geile Auftritte dabei. Viele Leute kennengelernt natürlich. Ich bin ja auch danach immer auch da geblieben. Hab dann bis um 6 mit dem Club gefeiert und den dann mit zugeschlossen quasi.
Ja, immerhin, dann hattest du ja wenigstens Spaß.
Ja, das war schon cool. Dann die ganzen Leute, die da waren, oder die Mädels natürlich dann auch irgendwie mit mir einen Shot trinken wollen, alle Drinks ausgegeben. Also es war schon geil. War schon eine coole Erfahrung. Aber live spielen mit der Band ist natürlich nochmal was ganz anderes und was Schöneres. Also
ja,
hab ich eigentlich ein bisschen lieber.
Brauchst du jetzt wahrscheinlich in der Form nicht mehr, oder? Durch diesen Tingle mit Playback.
Nee, also ich brauche es auch fürs, eigentlich für den Fun auch nicht mehr so richtig. Also,
ja.
Spiel lieber mit, mit einer Liveband. Was natürlich auch mal geil wäre, ne? Gehst mit der ganzen Band in so eine Großraumdisse.
Wenn sie da Platz und eine Bühne haben? Also
in so einer Scheunparty?
Weil live ist ein gutes Stichwort. Wir stehen jetzt nämlich vorm Tempodrom.
Ja, sieht geil aus.
Wie lange ist das her, dass du da gespielt hast?
November 2018.
Okay.
5 Monate jetzt. Und das war damals, als wir es gebucht haben, waren alle so, ey, das kriegen wir auf gar keinen Fall voll, weil sich das halt verdreifacht hat. Wir haben die Tour davor in 1500 Hallen gemacht.
Ja.
Da passen 3-5 rein. Mhm. Und auch meine Band und so, die ist dann auch immer sehr skeptisch und sehr realistisch und meinen so, ey, Vincent, das glauben wir nicht, das wird nicht voll. Aber das sagen wir jedes Jahr bei jeder Tour. Und dann war der Bums auf einmal doch voll. Und wir hatten unser Abschlusskonzert von der letzten Tour da und haben da das Tempodrom abgerissen und haben danach noch eine Aftershow-Party gemacht und ich habe meine Platin-Platte bekommen, was ich auch nicht gewusst habe. Da hat meine ganze Plattenfirma danach eine Platinverleihung organisiert. Ja. Meine Freunde aus München, aus dem Norden eingeladen, meine Familie eingeflogen, von der ich auch nichts gewusst habe. Die haben das Konzert geschaut und ich wusste nicht, dass sie da sind. Dann saßen im Publikum. Und dann wurde ich danach im Restaurant überrascht, wo ich dachte, da gehen wir mit der Band nur hin, was trinken.
Aha.
Aber da standen 80 Leute mit einer Platinplatte und haben mich da überrascht. Und dann wurde aus dem, ich will heute nicht so viel trinken, ne, nach dem Konzert, wurde dann, ich will heute alles trinken.
Na, bei einer Platinplatte, überleg mal, wie unfassbar schnell das auch bei dir gegangen ist. Also von dem ersten Video bei YouTube bis hin zur Platinplatte. Checkst du das,
absurd,
was da los ist?
Ich glaube nicht so richtig, weil es einfach wirklich zu schnell geht, das alles zu realisieren. Also ich habe, glaube ich, das sage ich auch mal, ich habe in den, glaube ich, in den letzten 3 Jahren so viele Eindrücke erlebt, wie man normalerweise im gesunden Geschwindigkeit wahrscheinlich in 10 Jahren ungefähr bekommen kann. Und das ist natürlich wahnsinnig schnell. Ich bin immer Fan davon, wenn was gesund wächst und jeder auch in der ganzen, ja auch in meinem Umfeld und so, jeder sich halt langsam dran gewöhnen kann, was gerade passiert und auch ich vor allem. Aber das ist halt von einem Tag auf den nächsten ging. Ich war ja echt von 40 bis 60 Stunden die Woche im gleichen Ort arbeiten zu 350 Tage im Jahr nicht zu Hause sein, sondern nur auf Tour sein. Das ist natürlich ein Lebensumbruch, der von einem Tag auf den nächsten kam. Und ich kriege das immer nur so richtig mit, wenn ich so Videos schaue, Fans mir Videos schicken von wegen, ey, guck mal, schau mal, da warst du und da warst du und das ist aus dem geworden. Die machen manchmal auch so Vorher-Nachher-Videos. Letztens haben sie Videos dann geschnitten, wie bei meiner ersten Tour 100 Leute Musik damit gesungen haben und dann kam so Schnitt und auf einmal 5000 Leute singen das ganz laut mit und das war so, dann denkst du dir so, krass. Und wenn da oben das Datum steht, dass es halt 2 Jahre dazwischen Differenz ist, ist das schon echt absurd, wie schnell das ging. Weil ich habe auch damit gerechnet, dachte so, komm, mach ein Album, vielleicht wird das ein kleiner Achtungserfolg, dann machst du das zweite, beim dritten vielleicht fängst du dann irgendwie an zu klicken und zu funktionieren, so wie es ja irgendwie, ja, bei den meisten Künstlern so auch der normale Weg ist. Aber ist natürlich auch gerade Klagen vom Niveau, also ich beschäme mich nicht, dass es erfolgreich geworden ist so schnell.
Nee, klar. Wir fahren jetzt zu einer Halle, die jetzt genau das belegt, was du gerade gesagt hast, nämlich zur Max-Schmeling-Halle, die halt nochmal größer ist, deutlich, als das Tempodrom.
Die habe ich noch nie gesehen, tatsächlich.
Die ist in, also wir sind, das Tempodrom ist so Kreuzberg am Rand und die Max-Schmeling-Halle ist in Prenzlauer Berg und wir hatten ja auch schon bei uns im Podcast The Boss Hoss.
Ja.
Und mit denen sind wir auch zur Max-Schmeling-Halle gefahren, weil das ist, bei denen ist es der Tourabschluss. Und das ist halt so die Größenordnung, ne? Also die Berliner Band spielt hier ihr größtes Konzert in der Max-Schmeling-Halle. Die können aber im Gegensatz zu dir zu Fuß dahin laufen.
Ja. Ja, das war geil. Aber im Tempodrom war es auch geil. Mein Hotel war genau gegenüber, das ist irgendwie so eins. Und da haben sich auch Fans, die zum Abschlusskonzert gefahren sind, auch eingebucht. Und dann war das ganz geil, dass ich dann morgens, am nächsten Morgen, ich natürlich ein bisschen verkatert, mit meinen ganzen Fans da gefrühstückt habe, weil die natürlich auch alle zur normalen Frühstückszeit irgendwie hingegangen sind.
Also geil im Sinne von wirklich geil oder geil im Sinne von bisschen lustig, aber natürlich auch ein bisschen anstrengend?
Nee, also ich fand's wirklich lustig. Weil du kommst da rein und dann siehst du Leute, die noch, ich laufe immer durchs Publikum, kennst ein paar Gesichter, kennt man ja eh, die viel zu Konzerten kommen,
ja,
die Dauerbesucher sind und ja, auf einmal sitzen wir zusammen am Frühstückstisch und frühstücken. Ich habe natürlich gesagt, kommt mir nicht zu nahe, so ich kann ein bisschen strenge Fahne haben, aber sieht man auf dem Foto ja nicht. Riecht man ja auf dem Foto nicht. Wir haben am Frühstückstisch noch ein paar Fotos gemacht und dann alle losgefahren.
Ich meine, mittlerweile ist es wahrscheinlich für dich nicht mehr ganz so einfach, dich unbemerkt in Deutschland in der Öffentlichkeit zu bewegen.
Ja.
Was passiert da so, wenn du... Also ich meine, Berlin geht wahrscheinlich noch, oder?
Ja, Berlin ist ja eine sehr anonyme Stadt, finde ich, wo sich, glaube ich, viele, ich habe das Gefühl, dass sich aber das ist auch, glaube ich, der Unterschied zum Dorf. Da kennt sich natürlich jeder und jeder grüßt sich. Und in Berlin ist es so, dass man irgendwie, weiß nicht, wenn ich jetzt über einen Alex laufe, kümmert sich halt jeder gerade so um seine Sachen und schaut sich nicht viel irgendwie um, was gerade so um ihn rum passiert.
Ja.
Also habe ich immer nur das Gefühl als Außenstehender. Von daher ist es auch, ja, in Berlin nicht ganz so schlimm, finde ich, das mit dem erkannt werden. Klar, wenn ich jetzt ins Alexa gehe oder so irgendwelchen Hotspots, wo dann zu Schulschlusszeiten, dass sich sehr viele Leute aufhalten, mache ich schon viele Fotos, aber sonst ist Berlin eigentlich eine relativ entspannte Stadt.
Wie verhalten sich die Leute dir gegenüber, wenn sie ein Foto wollen? Ist das übergriffig oder sind die respektvoll?
Ich glaube, da gibt's auch alles. Also großenteils sehr, sehr respektvoll. Fragen, hey, ich will gar nicht lange stören, aber können wir ein Foto machen? Du bist auf uns in Weiß. Und dann ist es für mich ja nur ein Zeichen, dass die Leute meine Musik hören. Und ich habe das ja auch genau denen zu verdanken, dass ich halt all das machen darf, was ich gerade machen darf und das alles erleben darf. Das sind ja die Leute, die mich natürlich nach einem Foto fragen, meine Musik hören und mich unterstützen. Und dann sage ich mal, ja, klar, lieben gerne.
Ne, klar, ich meine, die würden es ja nicht machen, wenn sie dich für einen Arschloch halten und deine Musik für beschissen.
Genau.
Also von daher ist es immer ein schönes Kompliment, aber man gibt natürlich schon viel von sich weg. Ne? Also
ja, man gibt leider sehr viel von seinem Privatleben her. Ja. Das habe ich auch völlig unterschätzt. Weil,
kannst du ja vorher nicht wissen. Ne?
Kann man überhaupt nicht wissen.
Also selbst wenn eines Leute erzählen, die schon länger im Business sind, dann glaubt man das gar nicht so, wie das sich für jemanden anfühlt. Dieses Gefühl der Unfreiheit, sobald man seine eigenen vier Wände verlässt und vor die Tür tritt.
Ich habe halt Angst davor, dass man so ein Einsiedler wird, was ich jetzt auch schon ein bisschen mache. Also es gibt natürlich nämlich auch die anderen Fälle, dass natürlich sehr Leute gibt, die halt nicht so respektvoll mit einem umgehen und einfach ankommen, heimlich Fotos machen oder einfach, es kam schon welche an, die haben einen Arm um mich gelegt, ein Selfie gemacht und sind gegangen, haben nicht Hallo gesagt, nicht Tschüss, nicht, also einfach nur so Clips, als wenn ich irgendwie so ein Tier im Streichelzoo wäre, so fühle ich mich manchmal.
Ja, das ist ein bisschen schräg.
Und mittlerweile ist man dann im Hotel und bestellt sich dann Essen nach oben und geht nicht runter, weil man halt Angst hat, im Restaurant kennenzulernen. Oder ich kann mit meiner Schwester nicht mehr in den Freizeitpark gehen. Ich gehe nicht mehr um Viertel nach acht ins Kino. Das ist natürlich auch mittlerweile tabu. Und das sind halt Sachen, die mir so ein bisschen Angst machen, weil ich das eigentlich, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht mein Privatleben einschränken. Und dann sagen doch alle, naja, verkleid dich doch, setz dir doch eine Cappy auf oder eine Brille oder sowas. Und ich denke mir, aber das ist doch auch nicht, Ziel ist doch nicht, dass ich mich verkleiden muss, um rauszugehen, sondern ich möchte ja einfach draußen als ganz normaler Vincent Weiss wahrgenommen werden, als Typ, der ich einfach bin und nicht auf das reduziert werden, was ich irgendwie musikalisch mache. Und dann müssen die Leute auch, glaube ich, verstehen, dass man einfach auch manchmal, weiß nicht, privat im Kino ist und so. Klar kann man natürlich nett fragen und sowas, aber viele gehen auch davon aus, jetzt ist der da und der ist ja eine Person, die ist irgendwie leben, deswegen kann ich den halt jetzt beanspruchen und seine Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist manchmal schon echt schwierig, gerade auch so bei Feiern und so. Ich gehe ja, also ich kann ja nicht, ich könnte ja niemals nachts um vier in der Großraumdisco mittlerweile irgendwie betrunken sein, weil ich dann Leute machen einfach Fotos, Stories und sofort ist es im Netz. Also es ist echt schwierig geworden. Das finde ich echt schade. Und beim Verkleiden ist ja auch so, stell mir vor, ich lerne die Frau meiner Träume kennen. Und was hat die für den ersten Eindruck von mir, wenn ich da mit einer Clownbrille ankomme und einer schräg aufgesetzten Cappy?
Gut, dann weißt du schon, worauf sie sich einlässt. Aber ich meine, es ist halt für dich wahrscheinlich eh schwer, jetzt überhaupt noch eine Frau kennenzulernen, die nicht weiß, wer du bist, ne?
Also
selbst wenn sie jetzt nicht aktiv deine Musik hört, aber die muss halt nur einmal deinen Namen googeln, ne? Und dann weißt du, was los ist.
Ist halt immer schwierig, wenn man auch, also selbst wenn es... Wenn du irgendwie ein Date hast und du kennst, lernst eine Frau kennen, die nicht weiß, was du machst, würdest ja spätestens irgendwie beim, man will ja auch dann noch nicht was Falsches erzählen, ne? Und spätestens dann bei der Frage, was machst du so? Und dann sagst du, ja, dann mache ich halt ein bisschen Musik und so. Und dann kommt man auf Deutschpop und dann kommt man irgendwann auf den Namen und ab dann ist der Drops ja auch gelutscht.
Hast du im Moment eine Beziehung?
Nee, leider nicht.
Aus den Gründen?
Ja, es ist auch so ein bisschen, also meine alte Beziehung ist ja aus den ganzen Zeitgründen oder aus diesem auch Lebenswandel, den ich ja so schnell hatte, kaputt gebrochen, weil wir es beide nicht, oder eher gesagt, ich eigentlich nicht auf die Kette bekommen habe. Ich habe mein Leben nicht so ganz verstanden, habe keine Zeit genommen für meine Freundin und war natürlich dann 350 Tage nicht da. Und das ist natürlich dann für den Partner natürlich sehr, sehr blöd, für mich natürlich auch.
Gut, das war für euch beide eine komplett neue Situation. Also insofern war das ja so Operation am offenen Herzen. So, wie geht man jetzt damit um? Und
ja,
da kann man halt eine Menge falsch machen. Wahrscheinlich,
genau, ja.
Also ich hoffe, ihr macht euch gegenseitig da keine Vorwürfe oder Vorhaltungen.
Nee. Also ich habe natürlich mir viele Vorwürfe gemacht, auch zeitlang und gesagt, ey, warum war ich so bloß so ein Trottel und war so karrierefixiert und musste halt so doll an die Musik gedacht und zu wenig an die Beziehung. Aber klar, da muss man ja auch einfach mal lernen und reinwachsen. Ich konnte es ja nicht planen, was passiert und in welchen Größenordnungen das passiert und wie schnell es passiert. War ja natürlich selber voll überfördert mit der ganzen Situation, die bei mir war. Aber es hat sich auch nicht viel geändert gerade, ne? Also ich bin ja immer noch so viel unterwegs und ich möchte, wenn ich irgendwie mir wirklich für eine Beziehung Zeit nehme, auch für die da sein und nicht irgendwie meine Freunde nur alle zwei Monate sehen. Aber ich glaube, wenn die richtige Person kommt, findet man die Zeit füreinander.
Was sich ja dann oft zusammentut, sind das halt sind beide Leute sind aus der gleichen Branche. Ne? Das ist nicht nur bei Popstars so, das ist natürlich auch bei Ärzten und Lehrern und also alles, was halt so zeitlich oder psychisch extrem belastend sein kann, da finden sich dann immer die Leute, die das Gleiche machen und dann so viel Verständnis füreinander haben.
Ja, und das habe ich früher so belächelt. Als ich noch keine Musik gemacht habe, war ich immer so, warum sind die ganzen Promis, wie man ja geschimpft wird, ich bezeichne mich ja zum Glück nicht so, aber man kriegt das immer öfter zu hören, dass man sowas jetzt ist, dass sie mit anderen Promis zusammen sind oder mit anderen Musikern oder mit anderen Leuten aus der gleichen Branche. Ich meine, so, warum machen die denn sowas? Warum holt man sie denn nicht eine ganz normale Freundin? Aber klar, man kann es natürlich jetzt mittlerweile kann ich es ein bisschen nachvollziehen, dass man durch die zeitliche Gegebenheit, also dass so ein Leben, wie ich das gerade führe, ist natürlich schwierig, das zu kombinieren mit einem 40 Stunden von Montag bis Freitag Bürojob. Wenn ich immer Samstag, Sonntag, Freitags Festival habe, mal einen Montag, Dienstag frei habe, da ist die Partnerin dann wahrscheinlich arbeiten, weil natürlich Montag bis Freitag die geregelte Arbeitswoche ist. Klar, schwer zu kombinieren. Da ist natürlich dann, wenn beide irgendwie freiberuflich ein bisschen ja, sich die Arbeitszeit einteilen können, kommt man da wahrscheinlich schnell auf den Nenner.
Gibt's eine Kollegin, die du cool findest? Also ich sage jetzt nicht, die du jetzt unbedingt daten möchtest.
Die ich daten würde?
Obwohl?
Einige. Nein. Einige. Ich bin, glaube ich, mit allen bis jetzt cool. Also ich habe noch keine irgendwie aus der Branche kennengelernt, wo ich sage, mit der komme ich jetzt gar nicht klar. Ich bin eigentlich, glaube ich, ein ganz umgänglicher Typ, der auch mit allen anderen klarkommt. Aber ich habe leider mit gar nicht so viel so engen Kontakt, dass ich jetzt sagen würde, boah, da könnte sich jetzt irgendwas draus entwickeln oder so, weil ich bin eher so gerade mit sehr vielen Typen unterwegs, wenn ich jetzt sowieso mit Freunden bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Veranstaltern bin ich mit Johannes Oerding an der Bar oder so.
Ja.
Und aber es gibt natürlich viele Kolleginnen, die ich super schätzen, super nett finde. Also ich habe viel mit Lotte Zeit verbracht und schon Festivals gespielt, mit Lea natürlich ganz viel Zeit verbracht. Die spielt jetzt auch das ganze Jahr mit mir zusammen Festivals.
Okay.
Lena Meyer-Landrut hat gerade kennengelernt, bei ihr auf der Release-Party gewesen und auf noch anderen Award-Shows und die Aftershow-Partys gecrashed und also war viele, viele coole, dass man auch so Leute mittlerweile kennenlernen darf. Ich sehe mich ja immer noch als so ein Neuling in der ganzen Branche an und auf einmal darf ich mit so vielen Musikern irgendwie Zeit verbringen und einfach mal ganz normale Sachen, Dinge erleben.
Bekannte von mir haben mir erzählt, dass sie gesehen haben, wie du bei Sarah Connor ins Haus gegangen bist. Stimmt es?
Ja. Zur Musik machen.
Sehr gut. Was habt ihr da für Musik gemacht?
Ich bin ja eh so ein ganz großer, ich habe immer, wenn ich gefragt wurde, wer ist denn so dein Celebrity-Crush und so und wen würdest du gerne mal daten, habe ich tatsächlich immer Sarah Connor gesagt.
Okay.
Weil ich die einfach mal cool fand und so.
Ja, ja.
Und dann habe ich irgendwann mal ein Festival mit ihr zusammen gespielt und hat sie mich auch gefragt, ob wir ein Duett spielen wollen abends. Und habe ich mein erstes Mal mit ihr zusammengesungen. Das war auch schon 1,5 Jahre her. Und jetzt haben wir uns natürlich auf allen Veranstaltungen getroffen und jetzt auch mal im Studio getroffen und für meine jetzige Platte tatsächlich einen Song zusammengeschrieben, der auch auf dem Album ist. Und das soll so weitergehen.
Okay.
Aber tatsächlich zum Musik machen. Einmal im Studio getroffen in Berlin, einmal bei ihr zu Hause, nochmal dann gefeilt. Und das ist halt auch geil, ne? Dass man halt so familiär und so freundschaftlich mit sich umgeht, dass man dann die Leute nach Hause einlädt, dann isst man da zusammen, die Kinder kommen rein, mit denen noch kurz geschnackt, als sie von der Schule kamen, kurz wieder ins Studio gegangen, weitergeschrieben, also unten im Keller, die hat im Keller ein Studio.
Und ich finde die cool, das ist wirklich.
Ich finde die auch super.
Total entspannte
Frau. Super Frau. Ja. Wäre ich 10 Jahre älter, würde ich es versuchen.
Naja, aber komm, Heidi Klum und Tom Kaulitz ist ja ein ähnlicher Altersunterschied.
Ja, also ich sage ja nicht, dass der alte Unterschied irgendwas macht, aber natürlich ist Sarah ja auch in festen Händen hat für Kinder.
Das stimmt.
Ich glaube, der Drops ist mittlerweile, dass ich da die Angreifchance wahrscheinlich ein bisschen vertan.
Aber gibt's viele unmoralische, eindeutige Angebote im Zuge deines Popstar-Daseins?
Doch, klar.
Denke ich
natürlich mir, ne? Viele. Aber ich glaube, das ist mittlerweile ja bei jedem so. Also es ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel weibliche Kollegen von mir frage, ob die es bekommen, habe ich mir gedacht, so klar, natürlich sind da natürlich, glaube ich, viele Männer, die irgendwie Anzüge, Fotos und Angebote schicken. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Frauen das machen. Aber falsch gedacht. Da kommen doch echt dann doch die einen oder anderen täglichen, anzüglichen Fotos mit auch einfach Angeboten, ja, dass wir uns
so
unverbindlich treffen sollen und so.
Also nicht jetzt nur ansprechen.
Mit Bewerbungsfoto so.
Mit Bewerbungsfoto, Donnerwetter.
Ja. Das ist schon krass, ja. Da hat man auch, verliert man auch so ein bisschen den Glauben an die Leute draußen, was sie sich davon erwarten oder was man davon. Kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da.
Also,
ich finde sowas leider ganz unattraktiv.
Ja.
Weil da hat man ja schon alles dann gesehen. Kommt ein Bild an und dann so, ja, der ist ja drauf, ist auch gelutscht.
Da ist was dran.
Ich bin lieber normal kennenlernen. Was mittlerweile ist ja natürlich schwierig geworden, ne? in eine Bar gehen und eine Frau ansprechen. Also ich bin doch eh so schüchtern in der Bar, dass ich keine Frau ansprechen würde.
Gut, das würden die dann schon übernehmen, schätze ich mal bei dir. Aber dann ist halt so immer die Frage nach dem Motiv, genau, warum die dich ansprechen. Ist es dann halt so Celebrity, One-Night-Stand, die Abteilung?
Ja.
Muss ja noch nicht mal ein One-Night-Stand sein, aber ist auf jeden Fall die Motivation dahinter, dass du bekannt bist. Oder denken die sich schon, okay, ich kenne den zwar, aber der macht halt wirklich auch einen total coolen Eindruck.
Ja, das ist natürlich, wie soll man das filtern? Wie soll man das rausfinden? Natürlich beim ersten Kennenlernen. Das ist natürlich schade, wenn man irgendwie eine Frau kennenlernt und dann die ganze Zeit im Hinterkopf mitschwirrt, oh Gott, ist die Attraktivität jetzt nur da, weil ich Musik mache? Weil ich der Musiker bin, den man jetzt irgendwie aus Radio und Fernsehen kennt? Oder ist das ich als Person? Keine Ahnung. Kann man nur rausfinden dann wahrscheinlich.
Ja.
Aber dann hat man auch zu viel Angst, das rauszufinden und sich darauf einzulassen, weil man ja, ist natürlich auch blöd, wenn man dann das rausfinden möchte und dann kommt natürlich die falsche, das Falsche bei raus.
Du machst dir ja generell über Zwischenmenschlichkeit viele Gedanken, also so jetzt dein letztes Album kam ja vor nicht allzu langer Zeit raus.
Ja.
Und da, wir hatten gerade das Thema, gibt es ein paar Songs, die mit deiner vergangenen Beziehung sich auseinandersetzen.
Ja. One-Night-Stands auch.
Und auch mit One-Night-Stands, ja. Hilft dir die Musik dabei, das alles einordnen zu können und verarbeiten zu können?
Total. Also ich glaube, sonst würde man das ja, glaube ich, Musik nicht machen. Ich glaube, Musik ist ja genau das, dieses Ventil und den Ausdruck, den man als Künstler ja hat, dass man halt seine ganzen Geschichten und seine ganzen Gedanken irgendwo parken kann. Das macht ja jeder für sich selber. Ein Künstler, der Bilder malt, macht das ja, verarbeitet ja auch seine Gefühle und seine Gedanken irgendwie in der bilderischen Kunst.
Ja.
Und wie natürlich irgendwie in Songs. Und das finde ich, hilft ungemein. Weil ich bin da bei meinem Produzenten, der mittlerweile einer meiner besten Freunde geworden ist, mit zwei Freunden, mit denen ich die Songs schreibe und kann halt mein Herz ausschütten. Mhm. Dann schreiben wir den Song und dann kann ich das gleich nochmal von meinen ganzen Fans machen. Und mit denen das Ganze nochmal durchkauen auf der Bühne. Und dann ist meistens auch gut. Also, weil mich die Fans immer fragen, deswegen, hey, ist das nicht blöd, wenn du irgendwie einen Song für deine Ex-Freundin schreibst oder über deine Ex-Freundin und dann wirst du jeden Abend dran erinnert, wenn du den Song singst. Und dann habe ich jetzt erstmal gesagt, oh, stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja eigentlich ja so ist, dass man sich, ob das nicht schlecht ist für einen, wenn man sich einfach jeden Abend selbst erinnert, wenn du einen Song schreibst und weißt, 120 Mal pro Jahr musst du dich in die Situation wieder reinversetzen.
Da ist was dran.
Aber für mich ist es echt einfach geworden. Also die ganzen Songs, wo ich mir Vorwürfe gemacht habe oder wo ich sage, ey, fuck, ich vermisse die immer noch so krass, meine Ex-Beziehung, wird dann irgendwie doch mit Mal zu Mal irgendwie einfacher. Und jetzt mittlerweile bin ich echt fein damit so, dass die in neuen Tüchern ist und happy ist.
Habt ihr mal drüber gesprochen, über die einzelnen Songs, die auf dem Album sind, die sich um das Thema drehen?
Nee, tatsächlich nicht.
Was glaubst du?
Ich habe ihr die mal geschickt, bevor das Album auch rausgekommen ist.
Ja.
Und da meinte sie nur, schönes Album.
Aber danke. So, okay, ja, da kannst du jetzt natürlich auch Mords was reininterpretieren. Also schönes Album heißt ja dann, also, sie hat nichts zu den Texten gesagt oder zu dem Umstand überhaupt, weil du hast ja dann auch in Interviews gesagt, so ja, das ist richtig, geht um meine Ex-Beziehung.
Ja, also eigentlich nicht. Das ist irgendwie, aber ist auch, glaube ich, ganz gut so. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das dann nochmal alles so aufbröselt mit der Person, um die es geht.
Ja.
Und darüber nochmal spricht. Vielleicht kann man das irgendwann ja nochmal machen, wenn ein bisschen Gras und Zeit darüber verwachsen ist. Aber ich glaube, dass es damals zu dem Status auch noch sehr frisch war alles. Mhm. Als ich gerade die Songs geschrieben habe und so. Und dann da nochmal das Thema nochmal dann aufzureißen, wenn du gerade die Seele runtergeschrieben hast. Aber vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo man wirklich nochmal drüber spricht.
Habt ihr überhaupt so komplett aufgearbeitet, warum es dann am Ende nicht mehr funktioniert hat?
Ja, wir haben uns ganz oft danach getroffen und sind das alles durchgegangen und haben das schon alles gesprochen und so. Und sind da auch völlig, wir sind ja völlig im Guten auseinandergegangen. Ne? Also völlig das ganz normal geklärt und auch uns selber erklärt, woran das lag in einzelnen Personen, was falsch gelaufen ist und haben das echt oft beim Essen abends uns dann auch danach immer noch zum Essen getroffen und das alles ja zu diskutieren.
Meinst du, ich meine, es ist jetzt natürlich sehr weit in die Zukunft gedacht, aber ist es eine Option, dass du und deine erste Liebe, die es ja war, irgendwann mal wieder zusammenkommt, wenn jeder so richtig gecheckt hat, was da jetzt passiert ist die letzten 10, 15 Jahre?
Oh, kann man sowas sagen? Ich weiß nicht, ob man das planen kann oder nicht oder hoffen kann. Also man soll niemals nie sagen. Also ich kenne das ganz oft von Freunden von mir, die so auf einmal mit dem Partner zusammen sind und die jetzt heiraten, mit denen sie vor 10 Jahren oder so mal zusammen waren,
ja,
sich dann getrennt haben und dann nach 10 Jahren wieder zusammengefunden haben und auf einmal geheiratet haben und Kinder haben. Also
weil in dem Fall war es ja so, dass das eine Extremsituation war, die von euch beiden sehr schwer zu kontrollieren war, weil es ja einfach komplett neu für euch auch war. Und jetzt so mit ein bisschen Abstand, wenn man weiß, was man da so gefühlsmäßig aneinander hatte und jetzt so ein bisschen mehr Macht hat über die Begleitumstände, ob das dann vielleicht einfach nochmal eine Option ist, um das zu versuchen.
Ja. Ja, man geht natürlich viel reflektierter an die ganze Sache ran. Mit auch mehr Erfahrung und mit mehr, man wird ja auch älter und nimmt ja auch jede Erfahrung irgendwie mit und lernt draus. Aber keine Ahnung. Kann ich nicht beantworten. Das ist schwierig.
Ja, haben wir beide ein Auge drauf?
Würde ich mal verfolgen, auf jeden Fall. Ja.
Falls es irgendwann.
Haben wir es nicht damals gesagt.
Aber wenn wir schon über Leute reden, über die Songs auf deinem Album sind, dann muss natürlich jetzt auch dein Vater fallen, den du nie wirklich kennengelernt hast. Ne? Mhm. Da gibt es einen Song 1993 auf deinem Album, ist dein Geburtsjahr.
Ja.
Und der Song dreht sich um deinen Vater. Der ist wann von der Bildfläche verschwunden?
War noch nie da. Also schon nach der Zeugung, kann man das so sagen? Also vor der Geburt auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht sogar genau, wann das war, wie lange da irgendwie die Beziehung angehalten oder nicht. Da habe ich gar nicht so genau nachgefragt. Aber ich war halt noch nie da. Also schon vor der Geburt auf jeden Fall nicht da gewesen.
Ja.
Genau. Und der Song 1990, den habe ich vor 5 Jahren schon geschrieben. Der hieß auch schon, hatte schon ganz viele verschiedene Namen, aber ich wollte irgendwie nicht so viel vorwegnehmen mit so einem Namen, weil wenn du so einen Songtitel hörst, dann wartest du immer drauf, wann kommt genau diese Zeile, wann kommt im Refrain. Du gehst ja mit davon aus, dass im Refrain gleich dann mit dieser Zeile, irgendwie dieser Kiezeile das Ding gestartet wird. Und ich wollte einfach, dass die Leute bei 1990, das verrät nichts, das könnte halt alles sein, es könnte irgendwas aus meiner Kindheit sein, es könnte sich um alles Mögliche handeln. Und dass man da so ein bisschen, ja, genau zuhört und da gar nicht auf die Hook oder sowas achtet. Das ist ja auch jetzt kein klassischer Radio-Pop-Song, wo jetzt die riesen Refrains drin sind, die hymnischen, die ja sonst irgendwie bei meinen Radio-Singles da sind.
Der ist standesgemäß ein bisschen zurückgenommen. Ne?
Genau. Aber ich fand das ganz wichtig, dass man auch über solche Themen natürlich irgendwie, also ich zumindest für mich finde das wichtig, dass ich als Künstler, der auch sehr viel Privates preisgibt und ein sehr offenes Buch irgendwie da draußen ist, auch über solche Themen dann schreibe. Und das ist eigentlich, das Wichtigste am Song ist, glaube ich, aber der Fingerzeig auf mich, dass ich halt sag, ey, wenn ich später mal Vater werde, möchte ich einfach für meine Kinder da sein und einfach Zeit haben. Ich weiß, dass heutzutage dieser Haushalt, den man sich dann irgendwie erträumt, Mama, Papa, Kind im gleichen Haus, das wird natürlich immer seltener und zerbricht ganz oft. Aber selbst dann kann jedes Elternteil ja trotzdem versuchen, so gut es geht für seine Kinder da zu sein und irgendwie einfach, ja, ein gutes Elternteil zu sein.
Das heißt, weder du noch deine Mama haben irgendwas von deinem Papa gehört, seit es dich gibt.
Meine Mama hat immer gesagt, dass ich ihn jederzeit kennenlernen kann, wenn ich möchte.
Also haben die noch Kontakt?
Nee, auch gar nicht. Gar nicht mehr, okay, ganz so. Okay. Aber es gab natürlich durch die Vaterschaftsurkunde Adresse und Kontaktdaten.
Ja.
Und meine Mama hat gesagt, wenn du Bock hast, lern ihn kennen. Und für mich war das halt immer so, naja, ich kenn's halt nicht. Ich kenn's halt nicht mit Papa. So, warum? Also mir hat nie was gefehlt. Meine Mama war mega, die hat das ja super gemacht. Und mir hat nie was gefehlt in der Kindheit. Mein Opa war da, der war so jung, dass er mit mir Fußball gespielt hat und Motorrad gefahren ist und alles gemacht, was so natürlich der Papa sonst, glaube ich, macht. Und von daher war das für mich nie relevant. Und wollte ich das auch irgendwie nie kennenlernen. Und jetzt gerade, wo man noch älter ist, ist es noch schwieriger, glaube ich, weil es dann, jetzt ist halt eine total fremde Person, ne? Also. Ja. Weiß nicht, nach 26 Jahren eine fremde Person zu kennen. Ich bin halt einen Tag mal hingefahren für 2 Stunden und habe mal Hallo gesagt, aber war für mich halt so völlig unemotional, weil ich halt einfach gedacht habe, da steht ein fremder Mann vor mir.
Wann war das?
2013.
Aha.
Da war ich so 20 ungefähr, ja.
Also man muss ja annehmen, dass dein Papa natürlich verfolgt, was du machst und wie sich das alles bei dir entwickelt hat, und wahrscheinlich kann man auch annehmen, dass er diesen Song gehört hat.
Das kann gut sein, ja.
Aber er hat, gab keine Rückmeldung von ihm.
Nee, glaube ich auch nicht, weil das hätte ja wenn schon dann auch viel früher passieren müssen, ne? Ich meine,
was macht denn der?
Keine Ahnung. Ich bin tatsächlich da so wenig im Thema sogar, also und so desinteressiert auch leider, dass ich das alles nicht weiß.
Was würdest du jetzt aber machen? Sowas sieht man ja ganz oft in filmen, wenn dein Vater plötzlich auf der Matte stehen würde und sich, ja, so im weitesten Sinne so in deinem Fame so ein bisschen rumtreiben möchte?
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das nicht passiert, weil das hätte dann ja auch nicht jetzt durch 1993, sondern auch durch den ganzen Erfolg vorher schon hätte passieren können. Das hätte ja auch schon dann nach DSDS oder nach Musik sein oder auch Unter meiner Haut oder Feuerwerk. Es gab ja viele Anhaltspunkte, wo man mich hätte hören und sehen können, wo man sich hätte melden können. Also ich glaube nicht, dass das jetzt durch so ein Album oder so einen persönlichen Song nochmal passiert. Aber ich weiß nicht, wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn auf einmal jemand ankommt und sagt, ich möchte jetzt ein Stück vom Kuchen abhaben oder sowas. Oder gibt es jetzt was zu holen oder so. Mit solchen Gedanken geht man ja mit einem gesunden Menschenverstand nicht an andere Leute ran. Aber man hört das natürlich ganz oft, dass es passiert, ne, in Filmen oder so, dass er, oder von anderen Künstlern, dass da auf einmal Familienmitglieder kommen und dann irgendwie, ja, finanzielle Vorteile
wittern. Bushido, das muss noch nicht mal Blutsverwandte sein. Da kommt dann irgendein Geschäftsmann und sagt.
Ich finde es leider ganz, ganz traurig, dass das Geld sowas macht, ne, dass das Geld die Macht hat, Menschen zu sowas zu bringen oder so zu verändern oder, ja, Familien auseinanderzutreiben, Familien dann aus finanziellen Vorteilen zusammenzuschweißen. Also es ist schade, dass, klar, das Geld wichtig ist natürlich klar, dass man das zum Leben braucht, aber dass es so viel Macht hat, finde ich mal ein bisschen unheimlich.
Was hast du für ein Verhältnis zum Geld? Wie gehst du mit dem, was du jetzt dir erspart hast, um?
Ich bin froh, dass meine Mom da ist. Die ist bei mir angestellt und macht meine Buchhaltung und meine ganzen Steuern.
Das ist natürlich praktisch.
Genau, die habe ich vor 3 Jahren, glaube ich, haben wir das gemacht, dass sie Geschäftsführerin von meiner Firma geworden ist. Und das ist sehr praktisch, weil du glaubst gar nicht, was ich für einen Anschluss bekomme, wenn ich Geld ausgebe. Also ist wirklich unfassbar.
Und dann auch die ganzen Belege abgeben, sonst gibt's richtig auf die Finger.
Genau. Und dann, wenn Beleg nicht ausgefüllt ist, dann kriege ich den direkt wieder zurück, kriege einen Kugelschreiber hin und fülle den jetzt auch aus. Das ist nicht von wegen, schick den irgendwann zurück, sondern du wirst den jetzt ausfüllen, weil ich brauche den für diese Monatsabrechnung.
Das ist geil.
Und die macht das alles ganz gut so. Und da ist natürlich dann, klar, kriege ich natürlich... Wenn ich unterwegs bin und ich habe ein paar Schuhe vergessen oder so, da brauche ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier gerade Vans an, die ich mir gestern besorgt habe, weil ich Schuhe brauchte für einen Greenscreen-Dreh heute, die gesagt haben, keine hellen Schuhe. Ja. Und dann habe ich für 80 Euro Vans gekauft und da wird natürlich dann spätestens morgen eine SMS kommen, wenn meine Mama eine Buchhaltung macht, aber heute wahrscheinlich noch.
Beleg.
Normalerweise kommt das immer, nee, nicht nur Beleg, sondern Vincent, du hast 5 Paar Vans zu Hause, warum musst du jetzt schon wieder ein neues Paar Vans
haben? Ach, die Ansagen gibt's auch noch?
Ja, klar.
Ah, 5 Paar sind nicht so viel.
Aber es ist ja 5 Paar der gleiche Schuh. Also, ne, das ist dann noch unverständlicher für eine Mama, dass man dann 5 Paar den gleichen Schuh hat. So, aber klar, ich ziehe natürlich auf der Bühne mal an und das ist natürlich ein viel getragener Schuh von mir. Aber ich habe wirklich, wirklich viele Sneaker, die man mittlerweile auch bekommt von Adidas, manchmal so Pakete, so zu Ostern oder so, mal ein paar Schuhe oder so geschenkt, wo ich mich super drüber freue. Und dann ist natürlich noch weniger Verständnis dafür da, wenn ich dann Geld mir für ein paar Adidas-Schuhe ausgebe, wenn die sagt, du bekommst doch eh ab und zu welche geschickt. Warum musst du jetzt nochmal 100 Euro für ein paar Adidas-Sneaker ausgeben? Das kann doch nicht wahr sein.
Als du mit deiner Mama shoppen gegangen bist, als du noch klein warst, war das immer ein großer Kampf, dass du die Sachen bekommst, die du möchtest?
Ja, aber das liegt auch also viel daran, dass wir aus einem Haushalt kommen, wo, glaube ich, klar, alleinerziehende Mama, ne, kein Papa da, der irgendwie Unterhalt zahlt und dann... ist natürlich jetzt auch nicht so viel Geld da zum Shoppen gehen. Also ich kannte Shoppen gehen gar nicht so richtig, als wir gehen jetzt mal wirklich irgendwie einkaufen. Ich habe immer um meine Skateschuhe gebettelt, die damals 60 Euro gekostet haben und die hatten so schnell Verschleiß, dass ich mal richtig Ärger bekomme oder dann mir manchmal mit Schuhkleber die Löcher wieder zugeklebt habe, damit ich weiter skaten konnte.
Ja.
Weil das damals einfach nicht möglich war so. Und für mich ist gerade, glaube ich, der größte finanzielle Freiraum, den ich habe, ist, dass ich halt reisen kann oder dass ich halt einfach mit dem Auto. Erstmal, dass ich ein Auto halt haben kann, das hatte ich früher auch nie. Ich habe erst, seitdem ich Musik mache, ein eigenes Auto, weil ich vorher mir auch keins leisten konnte. Und ich kann halt einfach, also ich weiß, das ist immer froh, dass ich halt tanken kann. Ich kann nachts um 4 losfahren zum Kumpel und kann 2 auf der Strecke tanken. Wo ich auch Ärger bekomme, weil ich dann, also ich habe, glaube ich, das, ich glaube, der größte Posten, den ich im Monat ausgebe, ist meine Tankrechnung. Ja, aber das ist so. Und dass man halt im Restaurant irgendwie essen kann. Das ist halt für mich auch, ich koche ja selten zu Hause, sondern gehe ja natürlich sehr viel essen, weil ich nie zu Hause bin. Und bestelle mir natürlich abends im Hotel Essen. Und da geht natürlich dann viel Geld auch irgendwie für Essen drauf. Ich glaube, Essen und Spritzen sind so die größten Geldfresser bei mir gerade.
Aber wenn man dich jetzt so anguckt und wenn man überhaupt so ein bisschen verfolgt, so wie du tickst, du hast überhaupt nicht so dieses Protz- und Luxusgehabe. Also im Gegenteil.
Ne? Ja, aber das wird dann natürlich, das finde ich das immer so schade, das ist in Deutschland ja auch, in Deutschland gibt es ja diese ganz große Neidgesellschaft, dass man natürlich auch den anderen Leuten irgendwie nichts gönnt. Das hat ja mal, also Mark Forster hat ja immer so einen Shitstorm bekommen, weil er ja bei Joko und Klaas irgendwie, haben die so ein Bild gepostet und ihn so vor so ein Lamborghini retuschiert und dann gab es natürlich irgendwie
stimmt. Ja, ja.
Sau viel Ärger, weil man das halt einfach in Deutschland nicht so gern sieht. Und deswegen, also klar, zum Beispiel das Auto, das ich fahre, das ist ja nicht meins, das habe ich ja dafür kein Geld für ausgegeben, das kriege ich ja von Mercedes irgendwie gestellt, aber kriege ich natürlich auch sau viele Neider-Nachrichten natürlich, wenn ich mit so einer Karre irgendwie als 26-Jähriger irgendwo tanken gehe. Oder blöde Blicke von Leuten, weil es natürlich einfach in Deutschland nicht normal ist. Und dann sagen natürlich auch Leute, ne, Vincent, was bist du für ein Proll, weil du mit so einer Karre durch die Gegend fährst. Boah, da muss man halt irgendwie ein bisschen so einen Mittelweg finden. Also ich glaube, man muss sich nicht über materielle Dinge irgendwie beweisen oder zeigen oder definieren. Aber weiß nicht, ich stehe halt so auf diesem Motorsport, dass so für mich gerade diese Reisen, ich reise so viel und fahre so viel Auto, dass ich da halt einfach diesen Spaßfaktor, da gebe ich halt dann auch so viele Spritkosten aus, weil das einfach so die 4 Stunden am Tag sind, ich alleine bin, da kann ich Musik hören, da kann ich telefonieren, da stört mich kein Mensch und ich kann auch Fahrspaß haben. Also wenigstens beim Reisen.
Also so ein Stück Freiheit Fahrspaß. Auch.
Genau, also für mich ist Autofahren und Motorradfahren auch in der Geschwindigkeitsklasse so einfach mein Freiheitsgefühl und mein Spaß, den ich am Tag habe. Sport und schnell Geschwindigkeiten. Das sind irgendwie so die zwei Sachen, wo ich laut Musik hören kann, wo ich mit keinem reden kann, wo ich so ein bisschen alleine sein kann, Zeit für mich habe. Aber klar, man wird schnell als Proll abgestempelt, wenn man sowas macht. Aber wie wird man nicht als Proll abgestempelt? Ist es der richtige Weg? Also wahrscheinlich ist das halt schwierig, ne? Soll Mark Forster einen Golf fahren? Oder ich?
Wahrscheinlich wird das erwartet.
Als deutscher Künstler ja, als Rapper nicht.
Als Rapper?
Als Rapper wirst du
verloren. Muss genau das Gegenteil sein, weil sonst bist du ja auch nicht.
Ein AMG fahren. Ja. Sonst bist du ja kein Rapper.
Ja.
Aber warum ist das so? Warum denken Leute in so Schubladen? Das ist bei mir so auch ja schwierig, wenn meine Plattenfirma sagt, das und das sind die Regularien für Deutschpop. Ich sage jetzt zum Beispiel in einem Song, dass ich nur noch am Saufen bin und mich mit allen möglichen Frauen ablenke. Und da sagt meine Plattenfirma, das kannst du auf gar keinen Fall in Deutschpop sagen. Und ich so, warum? Warum gibt es denn Regeln, wie man in welchem Genre zu sein hat?
Man hat für Deutschpop kategorisch abgeschafft, was für Rock zum Beispiel gilt, ist nämlich Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Darf alles im Deutschpop gar nicht vorkommen, ne?
Genau, das habe ich auch mal gesagt. Ich habe gesagt, mir wurde auch eigentlich so Sex, Drugs und Rock'n'Roll versprochen, irgendwie, indem ich unterwegs war. Und ich habe Selbstbefriedigung, alkoholfreies Bier und Deutschpop bekommen.
So läuft's, ne?
Auf Tour. ist so. Ist ein bisschen die andere Richtung, ja. Dieses Problem habe ich auch anders. Bei der ersten Tour haben wir es natürlich gemacht, ne? Also jetzt nicht Sex, Drugs und Rock'n'Roll, aber da haben wir auch alleine, ich trinke ja auch auf Tour gar keinen Alkohol, weil ich halt einfach, weil das geht einfach nicht. Du stehst vor so vielen Leuten, also jetzt auch, wo wir hier gerade angekommen sind, an
der Mark-Schmeling-Halle. Genau, wir stehen jetzt vor der Mark-Schmeling-Halle,
die ist groß, ne? Das ist ein riesen Gebäude, ist ja unfassbar. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da drinnen stehe und da kommen 8.500 Leute, die sich ein Ticket kaufen, da sind sau viele Mitarbeiter allein von der Halle, da kannst du nicht verkatert ankommen.
Nee,
ist da musst du einfach, das ist dein Job, dass du da eine Show ablieferst. Und da kannst du nicht auf Tour sagen, ich trinke jetzt im Bus, zieh mir da einen Kasten Bier rein. Sondern auf Tour gehst du bei uns tatsächlich einen Kasten alkoholfreies Bier.
Ja.
Also mal für die Musiker, die können natürlich abends ein Bier trinken und so, weil das ist nicht so schlimm. Oder für die Techniker, die dann abends irgendwie das Licht abfahren sollen oder irgendwie Ton machen sollen. Aber ich kann das halt nicht mehr machen in solchen Größen. Und auf der ersten Tour habe ich es gemacht und habe aber auch natürlich die Quittung dafür bekommen, dass ich dann auch mal einen Abend irgendwie heiser war und irgendwie nicht mehr stimmlich da war, wo ich gern wäre. Wo ich mich dann auch dann schlecht fühle. Denke so, fuck, warum hast du gestern Bier getrunken? Jetzt kannst du nicht singen.
Wie hältst du dich ansonsten fit? Wie ernährst du dich?
Bei uns steht im Catering Rider, also man schickt immer so ein Zettelchen an die ganzen Konzerthallen, wo man sagt, man möchte gerne das und das haben. Wir haben einen, der Glutenunverträglichkeit hat. Da ist natürlich immer glutenfreies Essen dabei. Einmal, wir haben ein paar Vegetarier, vegetarisches Essen, aber es ist sehr viel auf Gemüse geachtet. Viel Fleisch, also wir haben viele Fleischesser auch bei uns in der Gruppe. Aber es ist schon sehr, sehr gesund. Es gibt jetzt irgendwie keine Pizza oder sowas. Gibt es manchmal zum Bestellen abends für die Leute, die es wollen. Aber sonst gibt es sehr, sehr gesundes Essen. Und ich habe jeden Tag, meine Tourmanagerin hat mir jeden Tag 1,5 Stunden Sport eingetragen im Tourplan richtig. Also bei Technikern steht da und da Auftritt, Abbau, Get-In. Und bei mir steht auch meistens zwischen 12 und 2
Sport. Ein paar Geräte dabei oder machst du es dann im Hotel oder in irgendeinem Gym?
Ich bin bei McFit.
Okay, und da kannst du überall einchecken. Du
seit 24 Stunden auf.
Ja.
Dann kannst du mit deiner Karte in jeder Stadt hingehen. Das gibt es mittlerweile auch fast in jeder Stadt.
Ja.
Da gehe ich dann entweder vor rein, manchmal gehe ich auch nach dem Konzert noch rein. Da hast du dann so, weil hast du bist noch so auf Strom, da kannst du noch mal eine Stunde dich austoben gehen.
Aber kannst du da wirklich hingehen und Sport machen, ohne ungestört?
Ja. Also erstens rechnet da keiner mit. Das ist, glaube ich, ein McFit rumturne.
Stimmt. Vor allen Dingen in irgendeiner Stadt, ne?
Ja, du bist ja auch mal, das ist ja nicht so, dass ich mein Heim-McFit habe, wo ich dann jeden Abend bin, sondern ich bin ja wirklich dann so random in irgendwelchen Städten zu irgendwelchen Uhrzeiten in irgendeinem McFit. Ja. Und meistens mache ich das auch so, dass ich dann nicht zu den Stoßzeiten gehe. Also ich gehe jetzt nicht 18, 19 Uhr so zur Arbeitsschlusszeit, okay, wo alle hingehen, sondern mal entweder mittags dann oder halt spät nachts um 22 Uhr, 23 Uhr, 2 Uhr manchmal nachts. Und aber da ist auch irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob da auch, gibt natürlich einige Leute, die da mit mir ein Selfie machen, aber so, ich glaube, dass, ich will jetzt auch gar nicht auch an Schubladen denken, aber das Grundklientel, was ich da so sehe, hört, glaube ich, eher Deutschrap.
Ja.
Aber jetzt, das klingt natürlich auch ein bisschen über den Daumen geschoben, ne? Es gibt natürlich, will ich gar nicht so sagen, dass es da kategorisch da Zielpublikum gibt, aber ich meine, aber da lassen halt viele Leute auch in Ruhe, man hört da Musik, da ist jeder irgendwie in seinem Sportfilm, da will ja jeder auch, glaube ich, seine Ruhe haben und Sport machen. Ich glaube, man geht ja nicht, ich zumindest gehe nicht ins Fitnessstudio, um zu socializen.
Ja, stimmt natürlich.
Sondern ich will da irgendwie laufen und ein paar Gewichte an die Wand schmeißen.
Max-Schmeling-Halle, an welchem Datum bist du genau hier in Berlin?
November, 16. November, 18. November.
Und die komplette Tour geht von wann bis wann?
Oh Mann.
Also irgendwann auch so lange. Herbst.
Aber genau, Mitte November bis Anfang Dezember. Es sind 12 Termine in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Und alles solche Hallen ungefähr. Das ist echt richtig gruselig, weil wir uns jetzt bei jeder Tour mal verdreifacht haben. Und ich dachte, irgendwann hört das doch mal bitte auf. Und jetzt wieder von Tempodrom von 3,5 jetzt auf 8,5 hier. Hamburg sogar 12.000, Stuttgart 10.000. Das ist echt, also absurde Größenordnung mittlerweile. Wo mir Leute auch sagen, ey, in der Barclays Arena, da habe ich gerade, da habe ich letztes Mal U2 gesehen. Und auf einmal stehe ich da auf der Bühne. Ja. Und denk so, fuck, das ist dann doch schon so surreal und auch gruselig. Und ich glaube, dass einmal davor, auch bevor diesem Bühnenaufgang, in diese Menschenmenge, die man dann reinschaut, glaube ich, richtig der Stift geht, also da geht ja richtig die Pumpe.
Aber nimmst du das noch wahr? Oder ist dann wirklich schon so Tunnelblick und dann stehen halt da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8.000 Leute?
Ich glaube, irgendwann auf der Bühne kriege ich Tunnelblick. Also ich glaube, dass man irgendwann, dass ich so am Anfang mega aufgeregt bin und das immer checke, aber man ist irgendwann auf der Bühne in so einem Film. Da ist man irgendwie halt so, da ist man so drinnen und so in dieser Musik und da ist so mit der Band interagieren, mit dem ganzen Publikum interagieren, da dreht man einfach durch. Und manchmal vergisst man dann sogar viele Leute da stehen. Aber dann merkt man, dass sie dabei mitsingen passen. Dann ist man manchmal so im Song und auf einmal jetzt ihr. Und auf einmal schreien ich 8.000 Leute an. Und dann denkt man sich so, Alter, krass, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn hier los? Das ist so Gänsehaut-Moment. Gerade bei Festivals, da stehen auf einmal dann 40.000 oder so. Wo man sich denkt, ey, was ist jetzt hier los?
Wie würdest du selbst die typische Vincent Weiss-Hörerin beschreiben? Fan? Gibt's sowas überhaupt?
Hörerinnen? Weiß ja auch mal, dass es viele Leute auch so.
Was Redakteure ist der Prozent? Hast du da einen Überblick? So?
Ich hätte überwiegend Frauen, aber ich höre natürlich ganz oft, dass ich halt so, ja, dann da ist so ein Teenie-Konzert von Vincent Weiss, ne? Das dann Redakteure so schreiben.
Das ist natürlich ein bisschen unfair.
Und dann,
ne,
denke ich mir so, krass, es sind dann Leute, die meistens auch gar nicht so beim Konzert waren und sich das nicht angeguckt haben, weil klar stehen in den ersten Reihen überwiegend weibliche Personen, was ich auch natürlich nicht schlecht finde. Also ich mag Frauen. Aber das ist immer schwierig, das nach Statistiken zu sagen, weil bei Instagram ist natürlich ein jüngeres Publikum als bei Facebook. Bei Instagram steht zum Beispiel, dass die höchste Zielgruppe weiblich ist zwischen 18 und 24. Aha. Und ich denke so, die Hauptgruppe weiblicher Besucher bei Konzerten ist auch Anfang 20. Aber es steht von der 4-jährigen Tochter, die auf den Schultern vom Vater sitzt, bis 80 alles da. Das ältere Publikum ist jetzt erst dazugekommen, seitdem wir auch Sitzplätze haben, weil zum Beispiel meine Oma hat immer gesagt, Vincent, ich würde dich gerne mal live sehen, aber ich kann einfach nicht 2 Stunden am Abend mehr zwischen so vielen Menschen stehen, in der Enge. So, und jetzt, seitdem es Ränge gibt und Sitzplätze, kommen die natürlich jetzt auch, meine Großeltern, zu Konzerten. Und können es endlich mit angucken. Und das, glaube ich, auch so. Aber es steht halt alles da, was Radio hört, ne? Radio spricht ja alles an. Also überall, wo ich halt laufe, gucken ja meistens alle ganz Familien zu. Und ja, manchmal ist die 4-jährige Tochter Fan, manchmal aber auch der 50-jährige Papa. Wir hatten auch schon einen 50-jährigen Heiratsantrag auf der Bühne, also es ist eigentlich von bis alles da. Aber klar, wenn man sich als Redakteur, als Zeitungsredakteur ankommt und stellt sich in den Graben, soll von da aus das Konzert begutachten, kann über die ersten 4 reinschauen, sieht man natürlich überwiegend weibliches Publikum, das lauthals mitsingt, was ich super finde.
Wir hören jetzt natürlich im Auto gerade kein Radio, weil man uns ja verstehen soll. Wenn du dich selber im Radio hörst, wenn du im Auto unterwegs bist, was passiert da noch was?
Ist immer noch komisch, ja. Also es ist komisch, eigentlich eher die Moderatoren zu hören, die dann ja meistens sogar noch so 1, 2 Sätze über mich verlieren oder dann meinen Namen aussprechen. Weil den Song an sich zu hören, dann denke ich mir so, ja, krass, hast du schon mal gehört? Ist immer noch krass, aber heftig. Ich denke manchmal auch, dass mein Handy angeht, aber wenn dann auf einmal der Moderator meinen Namen in den Mund nimmt, denke ich mir so, Gott, jetzt spreche ich ja noch über dich. Weißt du, du hörst gerade als eigentlich als so Außenstehender zu
ja.
und da spricht jemand über dich, obwohl du gar nicht da bist. Und auf einmal hörst du irgendwo Menschen über dich reden und bist nicht mal im Raum, kannst dich nicht mal rechtfertigen. Wo dann sowas kommt wegen, na, ob er so noch seinen Führerschein hat, der junge Bub. Und man sitzt da, Mann, sag das nicht. Aber meistens ist es echt immer also sehr, ja, coole Situation irgendwie, ne? Dass man Gesprächsthema ist bei den Leuten und dass sie das meisten, die meisten Kommentare auch sehr positiv dann sind. Oder ich dann bei Interviews da war und dann höre ich so Zusammenschnitte, wie ich da war und irgendwie was erzählt habe und mit denen irgendwie im Gespräch war. Das ist schon abgefahren.
Was ist so der größte Quatsch, der jemals über dich erzählt wurde, was du so gehört hast?
Der allergrößte Quatsch?
Mhm.
Oh, es gibt echt so viele Gerüchte. Wie ist denn so die Zuschauer, die größte Hörer, die Hörerquote bei dir so vom Alter her?
Jenseits der 70.
Jenseits der 70. Krass.
Nee, Quatsch.
Es gibt ein ganz, ganz gutes Gerücht, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich bin aber leider auch immer so, dass ich immer kein Blatt vom Mund nehme. Ein Gerücht habe ich mal gehört, da ging rum in der Musikerwelt, dass ich nicht mehr mit meiner Freundin zusammen bin, weil ich mit der Mutter von ihrer besten Freundin geschlafen habe. Das war so das abgefahrenste Gerücht, was ich, glaube ich, so von mir jemals gehört habe. Wo ich so dachte, wo kommt sowas her? Also erstmal, wer denkt sich sowas aus und wie wird sowas gestreut? Aber sonst so richtig krasse Gerüchte oder so auch negative Sachen höre ich von mir gar nicht. Ich höre mal, dass ich in Eutin geboren bin. Das ist natürlich, also alle sagen mal, ich komme aus Eutin, aus dem Norden, bin in Bad Oldesloe geboren, aber dadurch, dass Eutin natürlich so meine Heimatstadt ist, gehen natürlich viele Leute davon aus einfach. Aber sonst so richtig schlimme Sachen, also bis auf das, was ich gerade gesagt habe, gibt's eigentlich, glaube ich, so gar nicht so richtig. Aber ich bin natürlich auch einer, der noch nicht explizit danach sucht. Wahrscheinlich würden mir jetzt andere Leute viele Beispiele nennen können, was alles über mich im Internet kursiert. Aber ich glaube,
relativ wenig.
Also aber das finde ich gar nicht so schlecht.
Kann ich da beruhigen? Ich habe da auch meine Theorie. Ich verfolge jetzt auch schon länger, was du machst. Und mir ist auch schon sehr früh aufgefallen, dass du wirklich eine sehr, sehr offene Art hast, sehr, sehr zugänglich bist und ich glaube, dass dieser Umstand, dass du halt aus deinem Privatleben jetzt nicht so ein mega Geheimnis machst, dann nimmt den Leuten so ein bisschen den Wind aus den
Segeln. Das stimmt, ja.
Und dann müssen die nicht irgendwelche komischen Gerüchte erfinden, sondern du sagst ja, was Phase ist und deswegen hält dir das, glaube ich, auch so ein bisschen arschfrei, gerüchtemäßig.
Das stimmt, ja. Das war am Anfang auch, als ich angefangen habe mit der Musik, ein ganz großes Thema, als dann immer die Frage kam von wegen, ob ich eine Freundin habe. Und wo dann natürlich viele Künstler natürlich sagen, ich geheim halten die Beziehung. Ich meine, man sollte, also ich habe auch daraus gelernt, dass natürlich es schwierig ist, dass jemand weiß, wer meine Freundin ist, weil die natürlich sehr viel Feuer bekommen hat. Aber ich habe dann auch mal gesagt, ja, habe ich. Bin glücklich in einer Beziehung und bin damit total fein und happy. Und wo mir die Plattenfirma gesagt hat, das Management damals, du darfst auf gar keinen Fall sagen, dass du eine Freundin hast, das ist schlecht und so, das kannst du nicht als junger deutscher Künstler sagen.
Ja.
Oder halt, du musst halt ein Geheimnis drum machen. Aber ja, ich bin irgendwie seit Anbeginn immer irgendwie versuche mal alles offen und ehrlich zu beantworten, was mir so an Fragen gestellt werden und mag das doch nicht, wenn irgendwie ein Management hinsitzt und sagt, oh, jetzt die Frage beantworten wir nicht, weißt du, meistens kommt ja von hinten dann irgendwie so ein Wink, deswegen mache ich auch die Interviews und alles immer ohne Management, weil ich da einfach, ja, dann ist man einfach frei am Quatschen und dann kann man auch einfach alles erzählen und ich meine, es gibt ja auch, ich habe ja nichts zu verheimlichen, gibt ja nichts, wofür mich schämen muss.
Ist dir nichtsdestotrotz irgendwas von dem, was du schon mal sehr offen erzählt hast, dann im Nachhinein um die Ohren geflogen?
Ja, also in Interviews, gerade in schriftlichen Interviews, ist es halt natürlich oft so, dass ich habe am Anfang immer sehr viel mit Ironie gearbeitet, weil ich das irgendwie so meine Art war. Das kam in schriftlichen Interviews dann immer nicht so gut rüber, weil das wird natürlich so aufgeschrieben, wie ich es halt gesagt habe.
Ja.
Vertextet und dann denken sich manche Leute, was ist das denn für ein Typ so, ne?
Mhm.
Arroganter Bengel. Aber sonst, nee, also meistens nur wirklich bei Interviews, wenn man irgendwas sagt und dann wird das komplett falsch interpretiert. Und dann kommen da welche Sachen raus. Letztens wurde bei Sing Mein Song, haben die ein Bild gepostet, die Truppe, als ich nicht da war, weil ich schon früher gehen musste nach dem Screening. Und dann saß schnell wieder mal auf dem Stuhl und ihr Mann hat ihr von hinten an die Brüste gefasst auf dem Foto. Hat sie aber so versteckt, dass man ihn nicht erkannt hat.
Ah, oh, dann waren es deine Hände.
Und dann war ja auch Johannes drauf und Alvaro und so und hat dann alle markiert, alle von uns. Und ich habe dann das gepostet und so, hä, wo bin ich denn?
Da bleibt nur eins, ne?
Und dann kam tatsächlich ein Zeitungsartikel drauf, dass ich ein perverses Schwein bin, weil ich Janet Biedermann von hinten auf dem Foto, auf dem offiziellen Foto, was gepostet wird, hinten an die Brüste greife.
Alter.
Wo ich so denke, krass. Dass aber Leute dann auch, ne, die sagen dann immer redaktionelle Freiheit, aber dann solche Unwahrheiten streuen, das finde ich dann immer schon so, schwierig. Weil alles, was ich im Interview sage und was ich so erzähle, kann man das natürlich streuen, aber so sich was dazu dichten, aus eigenen Gedanken von wegen, ach, muss er ja sein.
Ja.
Das finde ich schon hart dann so, dass man mich dann als perverse Sau dahin stellt, obwohl ich das nicht mal war, obwohl es ihr Mann war, der das sich dann Spaß gemacht hat.
Ja, Frechheit.
Das ist schon dann immer so schwierig, aber ich glaube, das sind so Sachen, mit denen man irgendwie, ja, da muss man drüber lachen, was belächeln, dass sie sich nicht so ernst nehmen. Also ich bin eher so, dass ich negative Kritik, ich bin immer für konstruktive Kritik immer sehr gern zu haben, aber viele von diesen negativen Kritiken, die ja so anonym im Netz passieren, die man immer so liest, Kundenrezension von Alben oder so, da kannst du ja bei iTunes als nennst dich ABC und schreibst da ein Hassgewitter los, weil es ja niemand anprangern kann, ne? Wo ich mir denke, ey krass, würde der die Person, wenn die das zu mir auch ins Gesicht sagen würde, alles cool, aber ich wette 99% der Leute, die sowas ins Internet schreiben würden, wenn die vor mir stehen oder vor den Leuten, wie sie schreiben, kein Wort rausbekommen.
Kannst du schwer von ausgehen, ja. Wie gehst du überhaupt so mit Hate um? Liest du die Kommentare bei YouTube? Liest du alles, was bei Instagram reinkommt? Und bist du dann so, dass du bei miesen Sachen auf Durchzug schalten kannst?
Ja. Also ich lese halt natürlich viele Kommentare von mir. Und tatsächlich gibt es da auch, wie bei diesen ganzen Gerüchten, relativ wenig irgendwas, ich finde, wo so richtig abgehatet wird. Weißt du, diese klassischen Sprüche, die viele Fans einfach oder viele Deutschpop-Hasser einfach unter so ein Video schreiben, so das klassische, du bist so eine Deutschpop-Schwuchtel, das nimmt man ja gar nicht, also es ist ja kein Hate, mit dem ich irgendwie was anfangen kann, weil das ja einfach nur wirklich Quatsch ist, was da Leute runterschreiben. 16-jährige pubertierende Jungs, die das cool finden. Und dann, ja, dann doch eher die Musikrichtung feiern, wo Koksnutten und 500 PS-Autos verherrlicht werden. Aber sonst, wie gesagt, mit konstruktiver Kritik gehe ich super um, finde ich auch super, aber diese ganzen Hate-Nachrichten, klar stören die einen schon irgendwie mehr oder man nimmt die immer mehr wahr als positive Nachrichten. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Warum man liest 10 gute Kommentare und dann bleibt man aber beim 11., der negativ ist, hängen und liest dann wieder 5 gute, aber man hat dann immer noch diesen negativen im Kopf. Weil es natürlich aber auch natürlich blöd ist, über einen sowas Negatives zu lesen, ne? Warum mag ja, glaube ich, keiner. Keiner will sich immer Schlechtes, glaube ich, lesen.
Ja, ich meine, ich beneide dich, wenn du dir da ein dickes Fell schon zugelegt hast.
Aber glaube ich nur, weil das meiste so absurd ist. Weil du so manchmal so denkst, so das schreiben solche Leute das?
Ja, das Ding ist ja, ich meine, du gibst ja sehr, sehr viel von dir persönlich, wenn du solche Musik machst und dann auch noch diese Texte dazu schreibst. Und es ist ja, wenn dann so ein Hate-Kommentar irgendwo steht, dann ist es ja auch wirklich, dass man dich persönlich angreift, weil du butterst ja da Herzblut ohne Ende rein und tut doch weh, oder?
Ja, ich habe letztens ganz viel Kommentare bekommen über einen Pulsbericht über mich. Da wurde so ein Video gedreht, 20 Minuten lang, wie gefährlich die Vincent Weiss Musik ist heutzutage. Und dann habe ich mir jetzt lange nicht angeguckt, jetzt habe ich das letztens geguckt mit einem Freund zusammen. Und da ging es darum, dass ich ihn kaum erwarten in meiner neuen Single irgendwie davon träume und den Wunsch habe, ja irgendwie Haus, Kind und Frau und Garten zu haben.
Ja.
Und er dann sagt, ja, dass solche Leute, die träumen davon, die sich das wahrscheinlich irgendwie leisten können, weil der heutige Normalbürger und hat sich auf sich projiziert, kann sich heutzutage kein Eigenheim mehr leisten und deswegen ist die Welt, die ich da besinge und so, völlig unrealistisch und gefährlich, dass, weil sowas heutzutage einfach nicht mehr möglich ist, wo ich denke, krass, ich spreche ja nicht darüber, dass ich es jetzt machen möchte, sondern einfach über Wünsche und Träume und Ziele im Leben, so, ne? Und man wünscht sich halt einfach, also ich mir zumindest, irgendwie eine Familie und irgendwie einen kleinen Garten auf dem Dorf oder so, ein kleines Häuschen. Und der gleiche Typ findet es aber gut, dass sich die anderen Leute, wie gesagt, ist dann so ein Deutschrap-Fan und findet es da geil, dass irgendwie die 8-Jährigen auf dem Schulhof Koks nutten und solche Songs mitrappen können.
Wurmt dich das, dass Deutschpop so gebasht wird?
Nee, eigentlich nicht. Weil ich mache die Musik ja nicht für die Leute, die das bashen oder die Deutschrap mögen, ne? Deutschrap-Fans sollen Deutschrap hören oder natürlich gibt es auch Überschneidungen, dass man das gut kombinieren kann. Was ich auch noch vorhabe, ich möchte auch gerne mit Deutschrappern zusammenarbeiten, aber die halt, ne, es gibt gute Deutschrap-Musik in meinen Augen und schlechte, aber ich mache die Deutsch-Pop-Musik für die Leute, die Deutsch-Pop-Musik mögen und du machst ja das einfach aus, erstmal muss es mir gefallen und dann halt den Leuten, die einfach darauf stehen und die sich damit angesprochen fühlen und klar kann sich der 15-jährige Deutschrap-Fan nicht damit identifizieren, was ja für mich völlig okay ist, muss er ja nicht.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, so hey, eigentlich bin ich auch ein ganz cooler, entspannter Typ. Könnt ihr mich mal so in der Hinsicht wahrnehmen und nicht nur über irgendwelche Klischees?
Ja, ich glaube, das ist natürlich, dass man immer über das, was man von einem Künstler erfährt, das ist dann meistens ja die Deutsch, der Song, und dann machst du dir mal sofort ein Bild über den Typen und packst ihn in eine Schublade. Im Deutschen, man denkt ja viele Schubladen. Einfach. Und dann hat man natürlich dieses Deutschpop-Klischee weg. Und das ist natürlich auch ganz oft so, wenn mich dann Leute persönlich kennenlernen, so, dann haben die ein ganz anderes Bild von mir, als sie vor mir hatten, wenn sie Feuerwerk im Radio hören. Und ja, ist ja aber auch, glaube ich, verständlich. Leute sind ja, glaube ich, nie so ganz genau so, wie man sie von einem Song oder so hört. Du kannst ja nicht denken, dass du jemanden kennst oder so, wenn du einen Song hörst. Klar, wenn sich jetzt meine Fans, die kennen mich natürlich sehr gut, weil die hören sich solche Interviews an und können mich dann besser kennenlernen und kennen mich auf der Bühne, die haben ein Bild von mir, ein komplettes. Aber jemand, der mich nur aus dem Radio hört von zwei Songs oder so und der dann denkt, okay, das ist so ein 0815 Deutschpop-Typ, über den habe ich jetzt genau das Bild, was ich über alle Deutschpop-Künstler habe, weil man alle über einen Kamm schert,
ja.
Das ist natürlich schade. Aber wie gesagt, das ist dieses Schubladendenken, aus dem man vielleicht ein bisschen raus sollte und nicht alle immer sofort verurteilen sollte oder in eine Schublade stecken sollte, sondern sich, ja, wenn man die Leute urteilt, sollte man sich auch wirklich ein Bild über die machen oder die kennenlernen und nicht einfach so schnell vorurteilig handeln.
Also, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die sich ein bisschen mit dir auseinandersetzen und Interviews gucken, hören, lesen, so ein bisschen von diesem Klischee-Ding runterkommen und sich denken so, hey, guter Typ, ich muss die Musik nicht rauf und runter hören Tag und Nacht, aber der geht schon in Ordnung.
Das schreiben mittlerweile auch tatsächlich viele, seitdem ich so eine Promoreise mache und Interviews mache, schreiben ganz viele, hey, ich habe dich in einer Talkshow gesehen und ein Interview, bist echt ein dufter Typ, deine Musik ist aber gar nicht mein Ding.
Mhm.
Und da ich mir so, ja, ist doch völlig, das ist doch aber geil. Ne? Ich kann ja trotzdem irgendwie ein dufter Typ sein oder halt normal sein oder viele Leute umgänglich sein, aber ich muss natürlich nicht 80 Millionen Menschen in Deutschland mit meiner Musik begeistern können. Also es gibt natürlich ja unterschiedliche Geschmäcker, das ist ja auch gut so. Aber das finde ich dann geil, wenn die Leute sagen, okay, ich habe ein Interview angehört, finde ich cool, aber ich mag deine Musik nicht.
Mhm.
Ich sage, ist doch gut. Anstatt zu sagen, ich mag deine Musik nicht, deswegen finde ich ja auch als Typ kacke. Obwohl ich dich gar nicht kenne. Das ist ja eigentlich der,
genau,
das, was die meisten Leute machen.
Ja, so sieht's aus.
Die sagen, ich mag deine Musik nicht, also mag ich dich auch nicht.
Weil du vorher im Zusammenhang mit diesem Foto Sing Meinen Song erwähnt hast, das ist natürlich eine Riesennummer für einen Künstler, da teilnehmen zu können. Abgedreht ist es wahrscheinlich schon, oder?
Genau, das wurde schon Februar abgedreht, Ende Februar, wir sind Anfang März wiedergekommen. Das war schon krass abgefahren. Also für mich als Youngster, ich war zwar nicht der Jüngste, aber der mit der jüngsten Karriere.
Ja.
Sonst sind da ja viele Leute, die eine Wahnsinnskarriere aufzuweisen haben.
Mhm.
Oder schon auch, ne, viele Künstler waren ja auch schon Ewigkeiten weg und starten jetzt wieder durch mit neuer Karriere. Und ja, krass für mich, mit solchen Künstlern auf der Bühne zu stehen, weil die meisten kenne ich, so ein Milo, da war ich 13, 14, da lief der bei mir im Fernsehen und im Radio rauf und runter. Das war für mich so ein unerreichbarer internationaler Superstar.
Mhm.
Auf einmal singt er meinen Song. Das war schon eine sehr, sehr krasse Situation für mich, dass dann solche Leute auf einmal auch Freunde werden, ne? Dass so Milo mir dann schreibt bei WhatsApp so, ey, komm doch mal vorbei nach LA, zu mir nach Hause, lass mal eine Woche einfach abhängen. Ja, alles klar.
Das ist cool.
Können wir machen.
Stimmt das Klischee? Also jeden, den ich bis jetzt interviewt habe, der da mitgemacht hat, der hat gemeint, es wird viel gesoffen und viel geheult.
Ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Ich komme irgendwie aus dem Norden und bin sehr für mich so ein in mich kehrender Typ. Also ich bin, ja, ich könnte mich gar nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal so richtig geheult habe.
Oh.
Aber es waren viele Tränen und auch viele Situationen, wo man halt wirklich nah an den Tränen war und dann, bis man sich wirklich, also ich muss mich wirklich zusammenreißen, nicht Lust zu heulen, obwohl man es natürlich hätte einfach laufen lassen können.
Mhm.
Aber ja, da bin ich einfach so ein Typ, der nach innen geht und mit dem Trinken ist, ja, geht schon. Also da sind natürlich viele Getränke, man hält sich natürlich auch ein bisschen im Rahmen, weil man natürlich noch auf die Bühne noch muss und singen muss, aber man trinkt da, man wechselt sich zwischen Gin Tonic, Bier und einem Ingwertee ab.
Okay. Wart ihr auch Haitauchen und so, ein bisschen Animationsprogramm in Südafrika?
Einmal ja, kurz bevor die ganze Sendung losging, gleich beim Kennenlernen, sind wir alle Haitauchen gewesen, was nicht ganz so praktisch irgendwie war, weil man auf dem offenen Wasser war, arschkalt, das Wasser natürlich arschkalt, dann mit kalten, nassen Haaren wieder die Rückfahrt.
Null Sicht wahrscheinlich.
Und genau, null Sicht. Also man konnte schon ein bisschen was sehen. Ein paar kleine Körperhaie waren da. Die waren so 1,50, 2 Meter. Mhm. Aber viel Schnupfen am nächsten Tag auf jeden Fall. Bei der Sendungsstart dann.
Das bringt's ja dann.
Ja, das hätte man vielleicht am Ende der Sendung machen müssen. Vielleicht für den nächsten,
ja,
für nächste Jahr.
Ja, Mensch, Vincent, wo geht denn dann die Reise hin jetzt mit dir? Also das geht ja wirklich so steil nach oben, die Kurve.
Ey, ich mache mir darüber gar nicht mehr. Ich finde das ja schon so, wie gesagt, das sagen ja auch alle Mann, die Karriere ging ja so steil hoch und ich habe mir früher mal gesagt, ich möchte irgendwann mal, wenn ich erfolgreich bin, in Hamburg bei mir in der Heimat in Dock spielen oder in der Großen Freiheit. Das sind so 1500er Läden.
Ja.
Das war dann vorm ersten Album, bevor das rausgekommen ist, bei der zweiten Tour, wo wir nur zwei Singles hatten, haben wir das schon gespielt. Und als das passiert ist, habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich will mir gar keine Ziele mehr setzen, weil die in so einer Rekordgeschwindigkeit erreicht werden, dass ich es richtig gruselig finde. Wir spielen in Hamburg jetzt in der Barclaycard Arena, das ist so die größte Halle, die man spielen kann. Das ist für mich einfach, da spielt man eigentlich am Ende der Karriere, wenn man das alles erreicht hat. Und wir sind beim zweiten Album, also ich will da gar nicht drüber nachdenken. Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was nach Sing Mein Song, also nach der ganzen Staffel, wenn alles fertig ist, passiert und was noch passiert, was mit dem dritten Album ist, was alles so noch musikalisch abgeht, wie sich überhaupt der ganze Musikmarkt jetzt erstmal entwickelt, was passiert mit CDs, was passiert mit Streaming, was geht ab in der Welt, das wandelt sich auch sehr schnell, aber ich hoffe, dass ich noch lange Musik machen kann und die Leute noch Bock auf mich haben, weil das kann man ja auch nicht planen. Das kann ja genauso schnell, wie es bei mir hochging, kann ja auch in 2 Jahren einfach gar keiner mehr Bock auf mich haben und nie mehr was von mir hören wollen. Mhm. Kann auch passieren. Und dann wird studiert oder Plan B geschmiedet. Aber bis dahin auf jeden Fall Mucke machen, aber
Papa willst du ja auch werden. Also es ist ja noch eine Menge im Leben.
So. Ja. Wenn es mit der Musik nicht klappt, dann schwängere ich Frauen.
Ja, okay.
Nein, Gott, das wäre die Überschrift zum Podcast. Nein, aber klar, es gibt natürlich viele Sachen. Ich wollte immer Kindergärtner werden, ich wollte Logopädie studieren oder ich mache jetzt gerade nebenbei eine Fitnesstrainer-Lizenz als Fernstudium.
Auch noch?
Die ich so, ja, weil ich immer auf Tour denke, du machst 18 Stunden am Tag Mucke und hast mit Musik zu tun, mit Leuten. Ja. Man braucht irgendwas, wo man so einfach was anderes macht. Einfach was Frisches für den Kopf. Und da ich halt am Tag dann zum Sport gehe, warum dann nicht das, was ich praktisch mache, auch noch theoretisch ein bisschen festigen?
Stimmt eigentlich.
Das ist eigentlich der einfache Weg. Und dann habe ich noch eine B-Lizenz Ende des Jahres. Damit kann man dann schon mal ein bisschen als freier Fitnesstrainer arbeiten. Dann kann man nicht noch eine weitere machen zur A-Lizenz. Dann kann man eigentlich Fitnessstudio aufmachen. Vielleicht machen wir das auch irgendwann. Ich trainiere gerade meine Tourmanagerin. Mit der gehe ich auch jetzt gleich zum Sport.
Was du meinst, machst du? Wir stehen jetzt vor dem Büro deiner Tourmanagerin in Berlin, Prenzlauer Berg.
Genau, jetzt werden gleich noch ein paar Interviews gemacht und ein bisschen organisatorisches und dann gehen wir zusammen zum McFit. Und ich habe leider einen kleinen Nervenrücken. Ich kann heute nicht so viel bewegen, aber ich mache das gerade auch so, dass ich wirklich sie ein bisschen die Wille trainiert werden und ich mache das schon ein bisschen, ein paar Jährchen und deswegen kann ich ihr dann ganz gute Grundlagen zeigen.
Aber Programm, merke ich schon, bleibt straff. Du spielst ja jetzt auch noch Festivals im Sommer, oder?
Ja, genau. Geht jetzt. Also morgen spiele ich in der Schweiz. Ach scheiße, ist ja zeitversetzt.
Zeitversetzt, aber Sommer ist auch.
Sommer ist voll, gebucht. Ja. Genau. Bis Mitte Dezember, vielleicht sogar bis Ende Dezember ist alles voll. Das ist noch gerade eine Frage, ob wir noch ein Projekt noch im Dezember noch reinschieben. Warum nicht, ne? Kann man ja nochmal. Ist ja noch viel Zeit. Aber es ist echt krass. Also so ein Pensum wie die letzten Jahre möchte ich irgendwie vermeiden, weil die 350 Tage im Jahr, als ich das gemacht habe, war ich Ende des Jahres echt davor zu sagen, echt, schafft das nicht, körperlich auch, ja, weil es wirklich so anstrengend war und ich kurz irgendwie vor dem Burnout stand. Meine Mutter das nicht gut fand, weil ich auch unangenehm wurde. Man konnte mich nicht mehr erreichen. Ich habe auf wenig E-Mails noch geantwortet, weil ich noch arbeiten war. Man konnte auch vieles zu Hause organisatorisch und auch buchhalterisch nicht fertig bekommen. Also es war schon sehr, sehr stressig und jetzt versuche ich das gerade so ein bisschen mit dem Privatleben auch in Einklang zu geben, dass ich sage, ich möchte auch einfach mal 2 Tage im Monat wenigstens Zeit für meine Freunde haben.
Fair enough, 2 Tage. Das ist ja sowieso irre viel.
Ja, und das war letztes Jahr unrealistisch.
Ja, ist krass.
Meine Freundin hat mich eingeladen zum Geburtstag und gesagt, ich kann nicht kommen. Meine Schwester, seit 3 Jahren war ich nicht auf dem Geburtstag meiner kleinen Schwester. Da musste ich jetzt den Termin im nächsten Jahr, den 16. Geburtstag, musste ich jetzt schon blocken, damit ich da keinen Termin habe. Und soweit plant man ja auch leider nicht im Voraus, mit dem Privatleben zumindest nicht. Beruflich ja, aber jetzt müsste ich mir rein theoretisch schon Gedanken machen, wann möchte ich 2020 meine Freunde sehen, damit ich das im Kalender blocke, damit da keine Bookings oder Fernsehshows oder reingetragen werden.
Dann ist es zu viel. Spätestens dann, ja. Ja, also wenn ich mir was wünschen dürfte für dich, ist auf jeden Fall fahr vorsichtig.
Mach ich ja. Mein Opa sagt gesund. Immer, fahr nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
Genau, das sagen, meine Familie sagt das auch immer. Bleib gesund. Finde irgendwie eine coole Frau, die vom Himmel fällt. Werd irgendwann Papa und bleib so, wie du bist.
Dankeschön, mach ich. Ich meine, wir werden uns wahrscheinlich zwischendurch nochmal
auf alle anderen Verstand sehen. Das wird natürlich kontrolliert.
Dann kannst du die Zwischenschritte abfragen.
Ich werde es verfolgen.
Welche Punkte sind erreicht? Woran müssen wir noch arbeiten?
Check, check, check. Ja, nee, aber es hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir uns endlich mal unterhalten konnten, ausführlich.
Ja, mich auch. Vielen Dank auch für die schöne Fahrt.
Ja, hast du ein bisschen was von Berlin gesehen und weißt jetzt auch, wo du dann im September hin musst, wenn du da spielst. Nee, November war es.
Ja, ja, November.
Dann gehen jetzt am Schluss unseres Podcasts nochmal dicke Props an deine Mom raus.
Ja, auf jeden Fall. Das ist die Beste. Die hält das ganze Konstrukt, glaube ich, so ein bisschen auch zusammen.
Schöne Grüße auch von mir, unbekannterweise.
Ja, von mir
ist
auch.
Ist tadellos, was hier bei mir im Auto saß.
Dankeschön.
Vincent.
Vielen Dank.
Dann alles Gute.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ich habe zu danken.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.